Kleiderschrank Vibes, der Fashion- und Mode-Podcast Deutschlands. Wandschrank Vibes, präsentiert von Marvin Liss.
Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Sonntag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meiner Podcast-Serie Wandschrank Vibes. Heute mit einem Gast wieder am Start. Also ihr kennt das ja, manchmal mache ich eine What's New-Folge, einmal im Monat dann auch eine Folge mit einem Gast. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast da und zwar ist heute Willi bei mir auf der Couch. Willi Iffland, hey. Grüß dich mal lieber.
Hallo.
Alles gut?
Ja.
Und das ist nicht das erste Mal, dass er in meinem Podcast ist. Für die Leute, die sich wirklich jede Folge angehört haben, die wissen, dass er auch schon in meiner ersten Folge einen kleinen Interviewpart hatte. Da waren wir damals auf der Sneakerness in Köln.
Stimmt.
Das ist auch mittlerweile schon 3 Jahre her oder sowas.
Ja, ne? Ja. Also ich glaube, es ist länger als 3 Jahre her.
Viel
länger. Also
ja,
also 4, 5 vielleicht, kann das sein? Machst du das schon so lange? Also ich glaube, 3 Jahre ist zu kurz. 4 vielleicht.
4 Jahre kann sein, auf jeden Fall. Da war die Sneakerness, glaube ich, auch, die war heftig besucht.
Ja,
und ich weiß, ich habe dich da kurz gesehen. Warum warst du da? War das einfach nur so oder hast du irgendwie einen Gast, also warst du da irgendwie wegen irgendeiner Brand da?
Ich kann mich erinnern, das war wirklich krass voll und das war auch das erste Mal, wo ich halt irgendwie so auf so einem öffentlichen Event war, wo auch super viele Leute zu mir gekommen sind und irgendwie nach einem Foto gefragt haben, was auch super befremdlich war. Aber ich habe tatsächlich dort war Teil einer WDR-Doku, die auch relativ viral gegangen ist im Netz.
Cool.
Wo es halt eben um Sneaker und Reselling geht und so. Und das war wirklich mit einem kompletten Produktionsteam, was da über die Messe gelaufen ist. Wo auch Yannick dabei war, JD, mit seinem Opa.
Mhm.
Und da haben wir gedreht. Aber ich glaube, ich war eigentlich privat da. Und das hat sich halt einfach angeboten, dass ich, weil das ist ja so mein, also Sneaker ist ja irgendwie so Heimspiel.
Weißt du, was richtig verrückt ist? Ich weiß sogar noch, welche Sneaker du anhattest.
Echt?
Und zwar hattest du den...
Ich weiß es auch noch.
Den Dunklow Off-White Pine Green hattest du an.
Ja,
ich weiß es noch. Den habe ich mir... Den hatte ich auch mal im Kleiderschrank, den habe ich dann verkauft, weil ich den irgendwie nicht gefühlt habe. Aber das weiß ich noch, da war er noch gar nicht draußen, dann hattest du den schon. Dann dachte ich mir auch so, okay, wo hat er denn? Also wo hast du den hergehabt?
Das war halt die Zeit, wo man halt auch mal hier und da ein Early Pair hatte.
Ja,
Aber es hat sich ja... Es ist halt nicht so einfach gewesen, da auch mal raus... Also es gab halt so die Möglichkeit, Early ranzukommen, aber es gab halt auch viele Leute, die dann halt so Fakes verkauft haben, beziehungsweise wo es dann halt nicht ganz klar war, ob es wirklich ein OG ist oder nicht.
Mhm.
Und deswegen habe ich das dann irgendwann sein gelassen, weil war mir einfach zu risikoreich.
Ja, kann ich verstehen. Diese WDR-Doku, war das die, wo die auch in der Doku gezeigt haben, helf mir da kurz auf die Sprünge, da war irgendwie ein Jordan 1er, den man ausgraben musste oder sowas, war das?
Genau, das war das Soulbox-Event, bei dem 85er, bei dem White Cement, ich weiß gar nicht, wie der heißt, dieser weiß-graue, den Natural Grey war das, glaube ich, und da haben die so ein Event in Berlin gemacht, wo die halt so wirklich so mit Spitzhacke und was weiß ich oder mit Spaten da irgendwas ausgraben mussten.
Der Natural Grey war das?
Ja, ich glaube schon, ja, bin ich mir ziemlich sicher, also der High.
Okay. Ja, genau, also ich habe mir die Doku angeschaut, es war ganz witzig, also da haben die natürlich wieder so ein bisschen, typisch Fernsehen, ne, schön polarisiert, die Kids, die stehen 2 Tage vom Store und campen von dem Sneaker und so, das ist ja alles mega neu und sowas.
Ja.
Obwohl es ja eigentlich gar nicht neu ist für Leute, die es halt wissen so oder die halt schon länger in der Szene sind. Ne? Also ich zähle dich da jetzt mal mit dazu. Ne? Also dieses Camping war ja damals beim, weiß nicht, Air Yeezy damals, als Kanye West noch für Nike produziert hat. Da gab es ja auch eine kleine Community oder eine kleine Gruppe, die auch gecampt hat, oder nicht?
Ja. So. Naja, klar. Also das war schon relativ, also Campouts gab es schon relativ zeitig, beziehungsweise gab es die ja früher und jetzt eigentlich fast nicht mehr. Das Ding ist ja, aufgrund von behördlichen Auflagen halt schon schwierig geworden, sowas überhaupt zu machen. Aber damals ging es schon bei den Yeezys los und auch für Essex, ich kann mich noch erinnern, Essex G-Lite 3, gerade so die Ronnie Feek, die Kiff-Kollabos.
Oder auch den Koi, den gab es ja auch, den
Orangen. Ja. Genau, also das waren ja damals ganz andere Zeiten, was die Präferenzen der Leute waren. Und das war ja auch cool, da war ja die Sneaker-Community auch noch so eine Community, wo sich halt auch wirklich jeder supportet hat, wo es auch eine Gemeinschaft gab, wo man dann halt irgendwie auch, also ich kann mich an Campouts erinnern, ich war selber nie so krass dabei bei Campouts, aber ich kann mich an Campouts erinnern, wo die teilweise 3, 4 Tage irgendwie im Herbst oder im Winter für irgendwelche Schuhe gecampt haben, was halt schon krass ist, ne? Und da hat dann auch noch immer jeder jedem geholfen und das voll, war voll eine coole Sache auf jeden Fall.
Und damals war es auch irgendwie so, je bunter der Sneaker, desto cooler auch, ne? Also ich meine, damals hat man irgendwie viel mehr auf Farben gesetzt, oder nicht?
Ich glaube, das war halt vor allem das Konzept, was halt immer die Leute so ein bisschen gecatcht hat, ne? Weil früher, die Collabos früher waren halt viel mehr mit einem richtigen Konzept. Das waren ja Konzeptschuhe, wo halt das Storytelling drumherum irgendwas, das war Thema XY, zum Beispiel Koi, weil du es gerade gesagt hast, der Gelite 3, das war ja im Endeffekt dieses ganze japanische Thema.
Voll, voll.
Und mit dem Bezug auf Düsseldorf, dass es ja auch ein japanisches Viertel gibt. Dann diese Holzbox dazu, dann Sushi-Stäbchen und was weiß ich nicht, alles ja, noch so.
Genau.
Da ging es, glaube ich, einfach um die Experience eher und das, was man halt sozusagen, also das war halt was richtig Besonderes und nicht irgendwie so für einen 350er Yeezy zu campen,
voll,
halt irgendwie in 1000 Colorways produziert wird. Das waren ja so Schuhe, die kamen einmal raus und die hast du nie wieder so gesehen.
Voll. Und jetzt, also ne, klar, ein Yeezy kostet 300 Euro, aber die Box sieht dann immer gleich aus.
Ja.
Das hat sich dann so verfestigt, dass das jetzt wirklich nur eine Marke ist oder ein Luxusprodukt, was immer verschiedenste, ich sag jetzt mal, Modelle rausbringt.
Ja,
aber so diesen Special dahinter, den hat meiner Meinung nach die letzten Jahre nur Kith gemacht, zum Beispiel mit Coca-Cola.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, damals hat Kith auch mit Coca-Cola eine Kollektion gemacht, so Chucks. Da hast du halt die Box bekommen, eine Cola-Box, mit wirklich, ne, die hast du aufgemacht, dann war die Schuhbox in dem Schaumstoff und hast du noch eine Cola dazu bekommen.
Ja, ja. Ja,
und sowas fehlt mir halt einfach momentan irgendwie so ein bisschen. Ne? Aber bevor wir jetzt zur ersten Frage mal kommen oder bevor wir jetzt mal tiefer in die Materie eingehen, wollte ich einfach mal fragen, was hast du heute an?
Ja, relativ easy bei mir tatsächlich. Ich habe heute Sambas an.
Mhm.
Cool. Ist ja so der Schuh, der gerade so ein bisschen wiederkommt und sehr gehypt ist, weil er halt auch einfach klassisch und basic ist. Ich glaube, das kam auch so ein bisschen dadurch, dass Jerry Lorenzo ja jetzt bei Adidas ist und den, glaube ich, auch damals bei seiner Begehung in Herzo getragen hat und so. 6PM Socken, ich habe so eine Vintage Jeans an, keine Ahnung, was eine Brand ist, relativ einfach geschnitten und natürlich Deadgeshirt, Supporter Nummer 1.
Sehr, sehr cool.
Wir haben ja vorhin schon drüber geredet, dass wir da eine Connection haben, die waren ja auch schon mal bei euch.
Mega.
Ja, genau, that's it. Relativ basic, aber...
Genau. Für die Leute, die nicht wissen, was Detke ist, hört gerne eine Folge rein von mir. Wie ist es, eine Modemarke zu starten, heißt die Episode. Das müsste vor 3-4 Episoden sein. Gerne mal reinhören, ist auch ein super interessantes Thema. Aber jetzt, wo du die Sambas erwähnst, mega cool, also sehe ich auch momentan oft. Ne? Ich habe einen Kollegen von mir, der hat da auch neongrüne Schnüre dran gemacht, genau in denselben Schuh, sieht extrem geil aus, hätte ich nicht gedacht. Ob Samba ist oder also generell diese ganzen, ich sag immer Adidas Sporthallenschuhe, die finde ich extrem geil.
Momentan. Ja, der Gazelle ist ja auch gerade wieder so voll im
Genau,
Fall. Ist ja Gazelle auch ein ähnliches auch. Modell. Ja, aber voll. Also das mit dem grünen Schnürsenkel ist witzig, dass du es sagst, weil ich weiß nicht, ob dein Kollege so ein kleiner A$AP Rocky-Fan ist.
Ja, sehr, sehr gut.
Ja, weil der hat nämlich, da gab es nämlich ein Bild von dem, wo der halt auch diese neongrünen
Schnürsenkel hatte. Ah, okay, daher kommt das.
Also. Vielleicht kann man das ja auch irgendwo mal hier einblenden, das sieht man auch. Also ich habe das die Tage irgendwo gesehen und das ging auch, glaube ich, so ein bisschen viral und ich glaube, das war auch so ein bisschen die Inspo für viele Leute, sich da so grüne Laces reinzumachen.
Ah, okay, jetzt macht alles einen Sinn.
Ja, voll, muss genau. Man fragen.
Kommen wir zu mir, also nichts Spektakuläres. Ich habe einmal die, am Fuß habe ich die Yeezy Season 3 Combat Boots, also die Military Combat Boots
an. Was ja trotzdem schon spektakulär ist, also Lowball meine ich hier, das ist schon ein wildes Ding auf jeden Fall.
Also ich sag mal so, ich habe dafür noch nie Komplimente bekommen auf der Straße, weil den keiner irgendwie wahrnimmt.
Ja, das kapiert halt keiner, auch der Colorway und so, das checkst du halt nicht, wenn du auf der Straße bist, aber glaub mir, die Zeit wird kommen, so die Yeezy Seasons, die alten, die werden immer mehr gerockt und Leute kaufen sich das. Ich habe selber auch ganz alte Yeezy Season Pieces geholt jetzt die letzten Wochen und Monate. So Hoodies, Longsleeves und so, weil die einfach einen kranken Fit haben und der Schuh ist auf jeden Fall auch sehr wild. Ja.
Den gab es damals in zwei Colorways, einmal in diesem Beige und einmal in dem Braun.
Genau.
Ich wollte den Braun haben. Ich habe mir den tatsächlich nach dem Drop, habe ich mir den für wenig Geld geholt. Ich glaube, Retail war der bei 600, 595. Mhm. Ich habe mir den bei Vinted für knapp 300 geschossen, getragen. Extrem geil. Werde ich auch nie verkaufen, tatsächlich. Dann meine schwarze Stoffhose, die ich mir so ein bisschen selber gemacht habe. Oh. Ja, irgendwas von Asos für 10 Euro oder 20 Euro selbst zusammengeschnitten. Und so ein altes T-Shirt für 1 Euro vom Flohmarkt. Finde ich generell einfach geil, so vom Fit her. Schön oversized, so diese Rillen da drinnen.
Schönes Muscle-Shirt auf jeden Fall.
Ja, safe. Ich bin da so ein kleiner Plissé-Fan, ja. Gerade auch Isimiyake und sowas. Also ich finde es cool so, hat da so einen kleinen, legeren Militärlook. Das ja. gefällt mir halt einfach sehr gut.
Gut.
Und einen kleinen Silberring, einfach so als kleines Accessoire. Genau, ja, also Willi, warum habe ich dich heute eingeladen? Also vielleicht, um die Zuhörer und Zuhörerinnen mal ein bisschen abzuholen. Wer du überhaupt bist. Du bist so einer der Ersten, der so richtig mit Social Media durchgestartet hat, ne? Auch ja, Content Creator auch hauptberuflich bist. Du hast halt damals halt auch früh angefangen mit Fits bei Instagram und sowas ja. und auch Market Placement hast halt, das hast halt so über ja. Instagram, warst halt einer der Ersten, der das gemacht hat. Deswegen assoziiere ich dich auch so ein bisschen mit der Sneaker-Szene, mhm. dass du halt auch immer, ja, es gibt halt keinen Sneaker, den du nicht hast, so, ne? Also ja. so hatte ich das in meinem Kopf. Und du bist halt schon sehr lange dabei. Deswegen, vielleicht mal, wenn wir uns mal so ein bisschen diese Sneaker-Szene anschauen, im Vergleich zu damals, was würdest du sagen? Hat sich da von Grund auf einiges verändert? Was hat sich verändert? Ist es besser geworden als damals oder schlechter? Vielleicht hast du da irgendwas zu sagen oder vielleicht kannst du da ein bisschen was zu sagen.
Ja, ist natürlich auch so ein sehr, sehr spezielles Thema für mich, ne? Weil also, du hast schon alles richtig gesagt, Sneaker war natürlich trotzdem immer so das Hauptaugenmerk bei mir. Also es hat sich immer alles rund um das Thema Turnschuh gedreht. Also wie baue ich mir ein Fit auf? War die Basis immer ein Turnschuh? Ich habe wirklich auch zum besten Zeiten sehr, sehr viele Schuhe gehabt. Jetzt hat sich's wieder so ein bisschen zurückgefahren, so, was auch einfach platztechnisch eine Katastrophe ist und weil 90% trägt man halt auch irgendwie nicht oder nur für Fotos.
Voll.
Alles in allem würde ich aber halt schon sagen, dass die Sneaker-Szene sich schon krass verändert hat, von der Zeit, wo ich angefangen habe damit bis heute, was ja gar nicht jetzt so lange ist. Wir reden davon weniger als 10 Jahren irgendwie. Mhm. Aber für mich ist es schon so, dass ich halt weniger Berührungspunkte jetzt habe im Vergleich zu damals, weil ich halt einfach diese Lust nicht mehr verspüre, die ich damals hatte, so auf Releases zu warten, irgendwie versuchen beim Online-Drop was zu kriegen und so weiter und so fort. Das liegt A daran, dass das Angebot halt zu groß ist mittlerweile. Ich meine, während früher im Monat irgendwie 3-4 krasse Releases rauskamen, auf die man sich vorbereitet hat, was schon viel war, sind es halt heute irgendwie 3-4 Releases die Woche oder wenn nicht sogar am Tag.
Voll, voll.
Und das ist für mich halt auf jeden Fall einfach zu viel. A, es ist halt, also ich kann von mir auch allgemein jetzt so um auf den normalen Konsumenten oder die normale Konsumentin, die wirklich gerne Sneaker kaufen, ich meine, man muss sich das halt auch mal überlegen. Wir reden ja dann von, keine Ahnung, 300-400 Euro, die du dann die Woche ausgibst für Schuhe,
voll,
wenn du
voll.
Alles, was du gut findest, haben willst. Welcher normalsterbliche Mensch kann sich sowas halt noch leisten, so in der heutigen Zeit, ne?
Ist so.
Das ist halt so ein Punkt für mich, der mich so ein bisschen abfuckt und mich auch ein bisschen traurig macht, dass das halt immer mehr wird und bestimmte Silhouetten halt einfach auch brutals ausgeschlachtet werden. Und das andere ist halt einfach, dass dieser Community-Gedanke in der Sneaker-Szene, glaube ich, nicht mehr so krass vorhanden ist, wie er noch vor ein paar Jahren war. Ich habe es ja vorhin schon so ein bisschen angeteasert, also früher war es halt wirklich so eine große Gemeinschaft, jeder hat irgendwie jeden supportet, gab hier ein Retail-Hookup, da Hilfe bei irgendwas und heute ist es wirklich nur noch so all about the money, habe ich das Gefühl,
ja.
Nur noch das wird gekauft, was halt auch auf jeden Fall irgendwie im Resale funktionieren wird und da reden wir jetzt nicht nur von krassen Resale-Preisen, sondern auch, dass die Leute zu Snipes gehen irgendwie und keine Ahnung, Einser Jordan mit einpacken oder irgendwelche Dunks und dann für 30 Euro weiterverkaufen, nur halt, um damit irgendwie ein bisschen Profit zu machen.
Voll.
Also es ist halt ein Money Grab geworden so und es geht halt eigentlich nur noch um Kapital und also um kapitalistische Zwecke und das ist halt ein bisschen schade, aber ich glaube, es ist halt auch einfach der Lauf der Dinge so. Ne?
Voll. Ich habe auch das Gefühl, je größer eine Community wird, desto mehr kommen mehr unterschiedliche Menschen mit ins Spiel. Also es gibt so viele Leute, also das habe ich selber auch miterlebt, damals zu Uni-Zeiten. Da hieß es, ja cool, du hast einen Jordan 1er, kannst du mir auch einen besorgen? Und dann machst du das und dann heißt es so, ey, was, du hast ihn jetzt, ich kann ihn ja sofort für 100 Euro mehr verkaufen. Mega cool. Sollen wir uns nicht da irgendwie mal sowas aufbauen, dass wir da ganz viele Schuhe kaufen und die verkaufen? Und dann denke ich mir auch so, okay, irgendwie fühlst du es nicht so ganz.
Mhm.
Weißt du, weil ich trage den Schuh, weil ich den geil finde, weil ich den fühle,
ja.
Weißt du? Weil ich mich, das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber ich fühle mich gut, wenn ich ihn am Fuß habe.
Ja.
Ja, und dieses Business, was da dazu gekommen ist, das ist zum Beispiel ein ausschlaggebender Punkt, wo ich sage, okay, das gab es damals nicht.
Ja.
Es ging damals um Spaß, um Community, aber jetzt ist da viel Profit mit drin.
Ja,
ne? Genau.
Also damals war es halt schon so, dass, also ich kann mich auch an Zeiten, also da habe ich irgendwie so 400-500 Euro für einen Schuh mal ausgegeben, so da habe ich schon gedacht, ey, das ist eigentlich, kannst du niemandem erzählen und so, und das ist irgendwie eine Katastrophe und es ist viel zu teuer und eigentlich wollte ich sowas niemals machen, und heute ist es ja schon fast normal, wenn du irgendwie für einen, also Travis 1 oder Jordan Low zum Beispiel, das kostet halt safe so ein Taui. Kriegst ja gar nicht einen Taui. Wo willst du noch herkriegen, so, ne? Weil bei Release kriegst du nicht, also du hast Glück und gewinnst beim Raffle. Aber im Normalfall musst du halt davon ausgehen, dass du das Ding, dass du für so ein Ding halt Minimum 900 bis 1000 Euro bezahlen musst. So, ne? Was ist das für eine Welt, in der wir da leben, wo das halt so ist, ne?
Vor allen Dingen, das sind ja auch Schuhe, die du auf der Straße trägst. So, ja, ne? Also du trägst sie ja einen Weg sozusagen.
Eben,
ne?
Eben. Also es ist ja auch ein Gebrauchsgegenstand, der halt die gar nicht die Halbwertszeit hat für das, was du eigentlich bezahlst. Ne? Also eigentlich müsste für das Geld, müsste der gefühlt aus Gold sein. Irgendwie.
Voll. Ja, das ist ja diese künstliche Verknappung, die dann auch irgendwie. Ja, okay, obwohl künstliche Verknappung war ja immer schon ein Thema in der Community.
Ja, na klar. Aber das ist halt die, das ist ja die Basis, Limited Editions, das ist ja die Basis für alles eigentlich. Halt, ne?
Ja, absolut. Und du hast es ja eben auch erwähnt, das sind ja auch, es ist ja jede, also damals hat mich das schon genervt, ja, dass jede Woche ein Sneaker rauskam, ja, in die Sneakers-App.
Ja.
Mittlerweile ist es 2-3 Releases die Woche.
Ja, also es kommt halt immer drauf an auf die Wochen, ne? Aber wenn du jetzt mal so die Apps checkst und die Release-Kalender so, hast du jede Woche Minimum 4-5 Releases eigentlich. Also es ist schon krass. Also es ist, also ich glaube, das ist auch immer noch Luft nach oben, ne? Also es ist, ich glaube, dass nicht das Ende der Fahnenstange erreicht ist, so, ne? Aber es ist schon schwierig. Und ja, und deswegen, also ich bin, ich glaube, diese Sneaker, also ich bin einfach nicht mehr so tief da drinne. Ich liebe immer noch Turnschuhe, ich liebe Turnschuhe zu kaufen, zu sammeln, zu traden oder auch zu verkaufen.
Das geht auch aus einem gar nicht raus.
Nee, null. Also wenn man einmal so tief da drinne ist, aber es ist halt irgendwie nicht mehr das Gleiche. Und das mag jetzt Leute geben, die sagen, ja, und ihr seid ja voll die Nostalgiker und so und geht mal mit der Zeit mit. Mag alles sein, ist auch alles gut. Ich habe damit auch kein Problem, dass sich Leute dann Business drauf aufbauen, auch Thema Reselling. Aber es gibt ja eben auch nochmal so Unterschied zwischen Leuten, die das wirklich mit einem professionellen Ansatz machen. Ich kenne viele Reseller, die halt von Anfang an geresellt haben und die halt trotzdem halt eine Passion für Schuhe haben. So, ne?
Voll.
Die halt, klar, tausende Schuhe verkaufen, aber eben auch übelst viele Schuhe in ihrer Collection haben. So. Und für mich ist das dann auch legitim. So. Ich meine, sonst würde es ja auch sowas wie Sneakermessen nicht geben. Ne?
Voll.
Also du gehst ja nicht auf, als Verkäufer auf eine Sneakermesse und bietest da deine Schuhe für Retail an, weil dann, why? So, ne? Du willst ja, ja auch irgendwie was,
genau,
damit, also das ist ja Quatsch. So, ne? Ja. Aber gerade so Sneakermessen ist ja auch so ein super spannendes Thema, wie die Entwicklung da ist. Ne? Du merkst ja auch, ich war dieses Jahr auf der Sneakerness und auf der Mesh & Laces und du merkst schon, also das Angebot ist halt schon groß noch. Aber es ist halt irgendwie trotzdem alles das Gleiche. Also früher hast du halt wirklich ein großes Angebot an Schuhen gehabt, was du kaufen konntest. Heute ist es halt so, der lange Tisch hat Dunks, der lange Tisch hat Jordans so und Yeezys halt noch. Und alles andere ist halt, wird halt immer schwieriger. Ne? Und gerade wenn du halt bestimmte Sachen suchst, ich habe so 3-4 Schuhe, die ich gerne hätte, findest du einfach nicht auf den Messen. Obwohl das früher halt super easy war.
Was es noch für einen Aspekt gibt, ne? Wo ich sage, okay, das ist im Vergleich zu damals ein erheblicher Vorteil und ganz anders geworden. Und zwar, wenn du heutzutage Geld hast, kriegst du jeden Schuh. Du gibst ein StockX.com. Das gab es damals gar nicht. Ich meine, du hättest so viel Geld haben können, wie du möchtest.
Ja.
Du hast den Schuh nicht gefunden, weil es diverse Plattformen nicht gab, wie StockX, Stadium Goods, Collect, was gibt's noch alles. Unter anderem auch Flight Club unter anderem. Oder ja. Grailed, Depop, die ganzen Seiten.
Restock, also, Sweden News, es gibt
voll,
halt super viele Seiten. Ja.
Und damals hättest du extrem viel Geld haben können, aber wenn du den Schuh nicht findest, weil du den nicht bekommst, weil du kein Experte bist, dann kriegst du den Schuh nicht.
Ja.
Und das hat sich im Vergleich zu damals auf jeden Fall auch geändert.
Voll.
Was hältst du davon? Ist das gut oder schlecht?
Wie gesagt, do your math halt, ne? Also die Leute haben halt ihre Hausaufgaben gemacht und haben halt gemerkt, dass man daraus halt irgendein Business machen kann. Und solche Plattformen wie StockX und Co., ich meine, die sind ja eben nur entstanden, weil es halt eben diesen Resale-Markt gibt. So, ne? Und ich meine, don't hate the player, hate the game. So. Also den Leuten kannst du das nicht vorwerfen, irgendwie, dass sie das gemacht haben, weil jeder in unserer Position, der auch nur ein bisschen einen Ansatz hatte, eine Idee, die er halt zu Geld machen kann, so hätte es genauso gemacht. So, ich habe kein Hate für sowas übrig. Sicherlich gibt es viele Punkte bei diesen jeweiligen Plattformen, die nicht so gut funktionieren. Auch so, was zum Beispiel Ledger-Checks angeht oder wenn halt irgendwie Fakes im Umlauf sind und die checken das nicht. ich meine, wenn du so einen Service anbietest, musst du halt auch schon 100% halt das leisten, was du, was Kunden von einem erwarten.
Auf jeden Fall, klar.
Und wenn das dann, ich habe jetzt die Tage gesehen, da ging es irgendwie um so einen Rückruf von StockX von 50.000 Paar Schuhen oder so, wo die das zurückgerufen haben, weil die da ich weiß es leider nicht mehr genau, auf jeden Fall war da ein falscher Auktionspreis eingestellt oder so.
Also ich kann mich erinnern, dass StockX schon oft in den Medien waren, also in den Medien, weil die halt auch viele Fake-Sneaker verkauft haben. Mhm. Weil da einfach einer nicht genau drauf geschaut hat.
Ja, aber das sind ja auch nur Menschen, ne? Das ist halt das Voll, Ding ja, so, ne? Das also ist ja das so passieren, Fehler passieren, das kann passieren, wenn es zu oft passiert, gerade bei so einer Plattform mit der Reputation, brauchst du dich halt auch nicht wundern, warum die Leute dann irgendwann halt das nicht mehr machen. So, ne? Ich meine, wenn du, guck mal, kauf dir einen Louis Vuitton Air Force bei StockX für 7.000 Euro, willst du ja auch sicher sein, dass der auch wirklich echt ist. Weil Voll. Du kaufst dann Fake, alle.
Ich meine, du zahlst ja genug Gebühren, dass sie das ja auch für dich machen. Das ist ja eine Leistung, die du ja mitbezahlst. Ne? Ja. Nee, wie gesagt, das ist mir nur eingefallen. Genau, also Sneakermarkt auf jeden Fall übersättigt, das würdest du auch sagen, oder?
Ja, Stand jetzt auf jeden Fall, ja. Und es ist halt einfach, es macht einen traurig. Und ich glaube, es gibt viele Leute da draußen, die es genauso traurig macht. Es gibt bestimmt auch Leute, die finden es gut, dass so viele Schuhe rauskommen, die sie es halt eben leisten können. Aber es ist ja auch, es geht ja auch einher damit, dass da halt ein gewisser Druck herrscht. Ne? Ich meine, es geht ja schon bei den Kids in der Schule los. Wenn du da halt keine coolen Schuhe hast, dann musst du bluten, in Anführungszeichen, symbolisch gesagt.
Das ist halt ein Statussymbol geworden.
Ja, voll.
Das war damals bei mir, ich weiß nicht, wie es bei dir war, bei mir waren es die Handys, die ersten Farb-Handys. Ja. Das war so in der Schule, wenn du kein Handy hattest oder kein Cybershot, Sony Ericsson,
oh ja.
dann warst du halt nichts.
Ja, voll. Ne? Bei mir waren es tatsächlich noch Rucksäcke.
Rucksäcke?
Ja, also damals der Schulrucksack schlechthin war dieser eine Eastpak-Rucksack, dieser kleine. Und wenn du da halt irgendwas anderes hattest, warst du halt so voll der Lose.
Mit diesem Leder.
Ja, ja, genau,
ne?
Genau.
Das war
genau.
So der beste.
Der wirklich so super slim war, wo halt hinten in der Mitte Eastpak drauf stand.
Voll geil.
Schwarze Farbe, der schwarze Klassiker, damit warst du der Chef. Ja, und ich hatte immer so einen Bestway-Rucksack, der war richtig Katastrophe. Der sah so ähnlich aus, war aber halt einfach nur so eine billige Kopie.
Ja, Mann. Ja, Rucksäcke, Alter. Genau. Ich habe einen zu Weihnachten bekommen damals, das weiß ich noch. Und dann war ich ein bisschen enttäuscht, das musst du dir auch mal geben. So. Ich war enttäuscht, dass ich nur den Eastpak in komplett Stoff bekommen habe, ohne dieses Leder da unten. Ja, das war halt, keine Ahnung.
Ganz wilde Zeit.
Das ist schon witzig, ja. Wo wir schon beim Thema sind, denkst du, diese Sneaker-Szene oder dieses, das hast du ja auch eben schon gerade jetzt schon angedeutet mit dem Druck, der Druck steigt und so. Aber wenn wir jetzt, sagen wir mal, von der Schule so ein bisschen weg in den Freundeskreis reingehen, meinst du, die aktuelle Sneaker-Szene oder dieser Sneaker-Hype, der macht was mit der Jugend oder der macht was mit den jüngeren Kids? Weil ihr habt auch oft schon gehört, ja, ich gerade das war damals ja so ein Symbol von diesen Hype-Kicks, ja, ich muss nur zweimal eine 1 schreiben in Mathe, dann kauft mir meine Mutter den Jordan Off-White 4 oder sowas. Oder ich muss nur, keine Ahnung, ich muss einfach nur rumheulen lang genug, bis ich den Sneaker bekomme für 1.000 Euro. Wie siehst du diese Auswirkungen auf diese Jugend?
Naja, also ich glaube, allen voran erstmal ein bisschen schwierig, weil ich glaube, das Thema, also der Umgang mit dem Thema Geld und was eine Sache wert ist halt völlig verfälscht. Ne? Also ich kann mich noch erinnern, wo ich aufgewachsen bin, da waren, also ich hätte, also meine Eltern kommen halt aus einer normalen Mittelschicht, selbst wenn die das Geld gehabt hätten, aber die hätten mir niemals eine Schuhe für 1.000 Euro geholt. Da hätte ich ein 1er Abi schreiben können, dann hätte ich ein 0,9er Abi schreiben können, dann hätte ich keinen Schuh für 1.000 Euro gekriegt. Das ist völlig, also die Verhältnisse haben sich, was das angeht, völlig verschoben und heutzutage ist es schon fast normal. Du siehst es ja auch auf Messen, wenn da Kids rumlaufen, die haben ihre Eltern dabei. Teilweise sind die Kids auch alleine dort und traden halt Schuhe und verkaufen Schuhe und machen halt Big Reselling und reden halt mit den Großen so. Ne? Und da reden wir dann von 13, 14-jährigen Kids so. Das ist schon absurd, also dass die Jugend halt schon sehr früh einen Riecher auch dafür bekommen hat, was halt lukrativ ist, wie man halt sich das Taschengeld aufbessern kann, in Anführungszeichen. Ich finde es ehrlich gesagt nicht so gut, weil, wie gesagt, du verlierst halt schnell die Relation zu Geld, weil es halt einfach nicht marktgerecht ist, halt für einen Schuh 1.000 Euro zu zahlen oder 500, selbst 500 nicht, selbst 100 Euro ist schon viel für einen Schuh, gerade ein Schuh, der made in China ist oder made in Bangladesch oder was auch immer.
Voll.
Und und auch da steckt halt eben wieder der soziale Druck, ne? Also du bist in der Schule, du hast irgendwie, keine Ahnung, hast vielleicht einen Sneaker bekommen, der halt irgendwie so ganz cool ist, so, aber eben nicht das, was gerade halt angesagt ist bei den jungen Menschen, so, dann bist du trotzdem Außenseiter, wirst gemobbt im schlimmsten Fall, gehst nach Hause, sagst irgendwie, okay, ich kann nicht mehr in die Schule gehen, weil es mir irgendwie schlecht geht, weil die Leute sich über mich lustig machen, weil ich halt eben nicht die teuren Jordans habe, sondern nur irgendwie die billigen.
Die Mids.
Bitte?
Die Mids.
Die Mids.
Alter, was für ein Hate, was für eine Hatewelle der Mid hatte. Aber ohne Grund, ne? Mhm. Also, die wirklichen Kenner, die wissen, okay, so mit, ich glaube, Michael Jordan hat ihn mitgetragen.
Nee.
So. Aber dieser Hate, okay, ein mit, Jordan 1er mit, ist kein richtiger Jordan, weil er nicht high ist, sondern mit. Und das nicht begründen zu können, das fand ich extrem schlimm. Ja. Das gab's ja auch, ne? So, ja, ey, ich finde den Colorway geil, aber ist ein mit. So wie aber ist ein mit, ist ein geiler Colorway. So. Da gab's mal einen, wie heißt der nochmal? Boah. Ach, der war so in so Peachfarben. Das war so einer.
Mhm.
100 Euro habe ich mir geholt, so gab's on stock. So. Und dann die erste Frage bei Leuten, die sich ein bisschen ausgekannt haben, so, ja, der ist voll schön, aber den gibt's ja noch. Ja. Ja, okay, und jetzt?
Naja.
So, okay, den gibt's ja noch, aber was hat das denn damit zu tun, dass der Sneaker nicht schön
naja,
ist?
Ja,
so, und das ist ja auch der Sinn hinter einem Sneaker, dass man sagt, okay, der sieht schön aus, der passt in meinen Kleiderschrank, der passt zu mir, ich finde die Farben geil. Und nicht, ist er noch verfügbar oder nicht.
Nee.
Das ist eine extreme Krankheit. Und davon habe ich mich immer so ein bisschen distanziert. Weil ich finde, Alter, ganz ehrlich, trag, was du willst.
Ja, voll.
So.
Und aber das ist ja eben das, was halt heutzutage nicht mehr funktioniert. Heutzutage fällst du ja nur noch auf und kriegst Aufmerksamkeit, wenn du eben Sachen trägst, die halt nicht jeder trägt. Und eigentlich auf der einen Seite schreien die Leute ja immer danach, dass halt jeder irgendwas will. Also jeder irgendwie einen Teil vom Kuchen abhaben will. Und wenn es dann halt so ist, wie jetzt in deinem Beispiel, dann ist es trotzdem nicht cool. So, ne?
Ja,
also
selbst,
es ist
genau.
Halt, du machst, egal was du machst es irgendjemandem, machst du es immer nicht recht. So. Und der Mit ist so ein Thema. Ich selber mag den Mit jetzt auch nicht so krass. Mir ist es aber egal, ob den Leute tragen oder nicht. So. Also ich stelle mich jetzt nicht höher auf die Leiter, nur weil ich halt einen Jordan High trage und die Person neben mir einen Jordan Mit. Ich habe auch selber Jordan Mits schon gehabt. So. Es gab ja zum Beispiel auch schon Collabo Jordan Mits. So zum Beispiel diesen Maison Chateau Rouge, dieser blau-gelbe mit diesem krassen Leder. Kann ich dir nochmal zeigen, dann, das ist ein extrem krasse Kollabo gewesen, der hat einen Resale von 600-700 Euro. Also es gibt halt auch schon gute Beispiele dafür und Jordan 1 Low ist ja genau das gleiche.
Die finde ich extrem geil.
Ja, aber glaubst du, dass Michael Jordan in seinem Leben irgendwann mal einen Jordan 1 Low getragen hat? Zum Spielen, also in einem Game? Wahrscheinlich nicht. Also ich weiß es nicht, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen hier, aber ich bin mir eigentlich zu 95% sicher, dass das nicht passiert ist. Vielleicht trägt er die jetzt privat in seinem Leben. Aber das ist ja auch also ein Produkt, was halt durch den Hype dieser Brand geschaffen wurde. So, ne? Es gibt so viele Jordan-Modelle, so GRs, also General Releases, die in irgendwelchen Läden stehen, wie Snipes, Footlocker oder sonst was, das hat nie was mit der originalen Jordan-Silhouette, also nie was mit den originalen Jordan-Schuhen, mit den ganzen Nummern zu tun gehabt oder sonst irgendwas. Es ist einfach halt für die breite Masse gemacht und warum sollen die Leute sich nicht sowas auch kaufen können? So, ne?
Ja,
also das ist ja völlig okay. Und warum bist du dann halt irgendwie in der Gesellschaft weiter unten eingesiedelt, wenn du halt irgendwie nicht das Teure, was es halt nicht mehr gibt, trägst. So.
Es gibt ja auch den einen Schuh, also klar, also Jordan 1 ist das Pendant so zu Michael Jordan. Es gibt ja aber auch noch das Pendant zu Scottie Pippen zum Beispiel.
Ja.
Diesen Air Flight, kennst du den?
Ja, klar.
Den hat Kanye West damals zum Beispiel sehr oft getragen, ja. 2014, 2013. Das verstehe ich zum Beispiel gar nicht. Also ich finde den mega schön, den Schuh. Aber der hat halt einfach auch so gar keine Aufmerksamkeit, weil sich die Gesellschaft auf Michael Jordan verbeißt. Weißt du? Und das finde ich auch irgendwo schade.
Ja, also wie in der aktiven Karriere. Scottie Pippen war immer im Schatten von Michael Jordan.
Ja,
und so ist es halt mit den
schon.
Schuhen wahrscheinlich auch. Ja, der Flight sieht ja ähnlich aus wie der Jordan. So, ne? Also
ja, der hat halt vorne so eine Schnalle.
Ja, genau.
Finde ich mega geil eigentlich.
Ja.
Findest du, die Sneaker waren damals von der Qualität her besser als heute?
Das kann ich nicht einschätzen. Das ist halt die Frage, was du mit damals meinst. Ne? Also
weil, ich meine, du bist ja jemand, du hast ja viele Sneaker gehabt,
ja,
auch.
Ja. Ja.
Und du, ich meine, du hast ja immer noch einen echt guten, einen ausgeprägten,
ja,
Schuhschrank.
Ja.
Wenn jetzt, sagen wir mal, ein Shuttered Backboard,
mhm,
also ein Jordan 1 Shuttered Backboard in der Hand hast und ein Biohack oder,
mhm,
so, merkst du den Unterschied? Also ist es das wert, dass die 600 Euro wert ist? Also jetzt unabhängig von Hype, Geschichte und sonst was, sondern nur rein von der Qualität. Weil es gibt Leute da draußen, es gibt Experten da draußen, die sagen genau das. Die sagen, ja, nee, der Shuttered Backboard, der ist von der Qualität her, da wird nur erstklassiges Leder verwendet und hier und da. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll.
Ja, doch schon. Also das kann ich schon bestätigen. Also tatsächlich so auch wieder die ersten 1er Jordans, so die älteren Modelle, zum Beispiel auch der Fragment,
mhm,
Das sind unfassbare Unterschiede sogar zu den heutigen Jordan 1 Modellen. Also dieses Leder, ich kann jetzt nicht sagen, was die für Leder damals verwendet haben und was der Unterschied zu heute ist, aber du hast ja alleine schon, der Unterschied ist heute, dass es ja viel mehr gibt, das heißt, man hat viel mehr Materialien verwertet, du musst ja auch kurzfristig irgendwie Zugriff auf diese Materialien haben, und ich glaube schon, dass durch die Masse der Dinge halt auch die Qualität darunter leidet. Ist halt einfach so, ist halt der Lauf der Dinge, und so Schuhe wie so ein Shattered Backboard 1.0 oder so ein Fragment, die sind ja damals nicht in diesen riesigen Stückzahlen rausgekommen, und da konntest du dich halt auch ein bisschen noch mehr auf die Qualität konzentrieren. Voll. Und das merkst du definitiv. Also in dem Fall von Jordan 1 Modellen kann ich das auf jeden Fall bestätigen, dass die Qualität von so, gerade von so limitierteren Sachen, einfach unfassbar krass war.
Stichwort Jordan 1 Dior.
Ja gut, aber Jordan 1 Dior ist wieder ein anderes Thema, weil der wurde in Italien produziert. Das ist ja wie die Louis, der wurde in Italien produziert.
In Italien, okay.
Mhm. Und ein Jordan 1 Dior ist der Schuh, also wenn jeder Jordan so von der Qualität wäre wie der, dann würde ich mich kein einziges Mal beschweren, weil das wäre nämlich Jackpot. Aber der hat halt aber auch 1.800 € Retail gekostet. So, ne?
Voll.
Oder der Gucci Air Force ist ja genau das gleiche, ist ja auch made in Italy. So. Mhm. Der kostet ja auch 2000, hat ja auch 2.000 € Retail gekostet. Aber selbst da, also der müsste dann eigentlich so viel kosten, wie so ein Schuh heute Retail normal kostet, in Scheißqualität.
Voll.
Um das zu kompensieren, auf jeden Fall. Ja,
ja, das Ding ist halt auch, New Balance ist ja auch made in UK, oder?
Kommt drauf an. Gibt's made in US, made in UK und made in China.
Aber ich finde jetzt so, wenn man sich so die Sneaker mal, also die Palette anschaut, ja, finde ich neben Yeezys, finde ich New Balance, okay, Yeezy ist eigentlich jetzt blöd, was ich jetzt sagen möchte, deswegen lasse die Yeezy mal weg, aber New Balance von der Preis-Leistung her das Beste, was du kriegen kannst, von der Qualität her. Kannst du mir da zustimmen?
Ja, so von den gängigen Sneakermarken vielleicht aktuell, ja. New Balance hat schon viel richtig gemacht, es gibt ja auch schon einen Grund, warum die so im Hype sind, ne? Auf jeden Fall. Ich meine, die sind halt jetzt die letzten 1,5-2 Jahre richtig krass wiedergekommen, aber wie gesagt, auch da gibt es halt Schrott. Qualitativ. Voll. Kommt halt immer drauf an, wenn du halt Made in UK kaufst, dann kaufst du halt auch einen Schuh, der kostet halt 270 €. Da erwarte ich ja aber auch, dass die Qualität gut ist. Made in US ist halt ähnlich. Ich glaube, das ist nicht ganz so High Quality wie Made in UK. Aber wie gesagt, du zahlst ja auch mehr dafür. Ne? Also das ist ja, also klar, es ist jetzt nicht signifikant mehr als bei einem anderen, bei einem Jordan oder sowas, aber es ist ja trotzdem schon ein bisschen mehr. Also kannst du auch damit davon ausgehen, dass es, das heißt ja nicht automatisch, dass nur weil es Made in China ist, dass es scheiß Qualität ist. Das ist ja auch so ein Trugschluss. In der Debatte, das gab es schon so oft das Thema, also das ist schon oft natürlich so, dass es dann halt nicht sogar in Fabriken gefertigt wird, aber das ist ja eher dann im Schuhsektor schon klar, kann man das glaube ich nicht so differenzieren, aber so was Klamotten angeht, gibt es ja auch schon Unterschiede. Es gibt ja auch gute Produktionen in China. Es geht ja vor allem dann in solchen Situationen oft auch einfach um die Lieferkette, die man halt hätte vermeiden können. Aber ja, also grundsätzlich, um deine Frage zu beantworten, ich glaube, New Balance ist qualitativ schon sehr, sehr hoch auf dem Level. Ich weiß jetzt nicht, ob es die besten, qualitativ besten Sneaker sind, weil ich kenne auch nicht alle Sneaker von allen Sneakermarken. Aber ich glaube, die spielen schon da auf jeden Fall im oberen Mittelfeld mit oder beziehungsweise im oberen
Drittel. Stimmt. Ich hätte am besten erwähnen sollen, meiner Meinung nach, von das, was ich kenne, die beste Preis-Leistung.
Essex zum Beispiel hat auch gute Schuhe.
Voll,
Essex,
voll.
Also das ist halt, die Runner von Essex sind auch alle Killer. So On-Running. On-Running ist halt auch, ist noch nicht, ich betone es jetzt. Merkt euch das, On-Running wird auf jeden Fall in den nächsten Jahren noch richtig krass werden, glaube ich, bei Menschen. Auch wenn man es jetzt gar nicht denken mag, aber ich meine, hättest du gedacht, hättest du vor 3 Jahren gedacht, dass die Leute mal einfach so Essex-Runner tragen?
Nee.
Die waren nie cool. Es gab nie einen Punkt, wo du gesagt hast, okay, sowas ist mal cool und jetzt trägt jeder sowas.
Ich meine, On-Running kennt man halt von der Werbung und alles. Ich habe mal so ein Guide gemacht. Also was heißt Guide? Ich habe mal so ein Video gemacht. Die besten Schuhe, Preis aufsteigend, aber in komplett weiß. Und da war der On-Runner auch dabei. Aber der hat halt, keiner hat den wahrgenommen so richtig.
Salomon, auch gutes Beispiel.
Salomon
ist, ich glaube, vor 2 Jahren hätte sie mich gefragt nach Salomon, ich gesagt, was willst du mit der Scheiße so?
Ist ein Taucherschuh.
Heute ist es der Schuh der Gorbcore-Szene. Also die Schuhbrand der Gorbcore-Szene. Jeder trägt den, das ist auf einmal cool. Ich habe einen Salomon zu Hause stehen, den mit Hidden in New York, so die Collabo.
Okay, sagt mir gerade nichts.
Ja, es ist also auch so ein Aesthetic Collective aus den Staaten. Redet halt ziemlich nice. Aber ey, du merkst, wie die Influence von Leuten, Trends, und schon ist es alles cool. So, was halt irgendwie vor ein paar Jahren noch richtig scheiße war. So diese Boots, die du anhast, ne? Ich glaube, Leute kapieren diese Boots immer noch nicht. Also viele Leute kapieren diese Boots immer noch nicht. Ich finde die unfassbar geil. Aber in der Sneakers, also bis sowas wieder, also jetzt kannst du sowas wieder tragen. Die letzten Jahre war das ja überhaupt kein Thema. Ich weiß nicht, seit wann du die wieder trägst oder seit wann du die oder
also die immer getragen hast. Ich habe die nie aufgehört zu tragen. Ich trage die im Winter mit einem weißen T-Shirt, so wie jetzt.
Ja, ist gut. So, aber viele, ich habe den jetzt lange nicht mehr gesehen, deswegen warst du super überrascht. Aber Desert Boots Yeezy, also auch so ein Thema, ne? Also ich meine, die sind jetzt auch alle krass wiedergekommen in den letzten Wochen. Cargo-Hose, Desert Boots, irgendwie eine coole Regenjacke an und dann it's a fit.
Cargos ist aber auch so eine Sache, finde ich ästhetisch mega schön. Ist aber, kann ich mich überhaupt nicht mit identifizieren. Ich habe eine Cargo, die ziehe ich nie an.
Ja.
Und das ist auch wieder so dieses Hype-Thema.
Ja.
Ja, du musst halt auch irgendwie ein bisschen achten, womit kannst du dich identifizieren, weil dann läuft eigentlich alles von alleine. Weil die Leute merken das, wenn du dich in deinem Outfit wohlfühlst. Und die Leute merken das, wenn du dich selber mit deinen Klamotten identifizieren kannst. Allein auch wie du dich halt verhältst oder ob du dich halt wohlfühlst mit deinen Klamotten oder nicht. Ich meine, für den Insta-Pix ist das in Ordnung, da kannst du vielleicht mal Werbung machen, gar kein Problem. Obwohl ich da auch denken würde, so ja, ich supporte auch nur die Brands, die mir gefallen. So. Weißt du, warum soll ich denn jetzt irgendwie Werbung für eine Brand machen, die mir nicht gefällt? So, ne? Aber das ist für mich eines der Hauptdinge hinter Mode oder hinter Fashion, dass man selber seine Linie findet.
Ja.
Und dass man sich zwar inspirieren sollte, aber man sollte nichts abgucken.
Ja, gehe ich mit. Also mit dem nichts abgucken ist immer so eine Sache, ne? Also man kann, also ich finde schon, dass es legitim ist, bei anderen zu schauen, was sie so machen. Egal, ob du jetzt eine Brand hast oder ob du selber, ob es jetzt nur um Outfits sein geht. Das macht ja auch im Endeffekt jeder, wenn man ehrlich zu sich selbst ist. Also vielleicht machst du es nicht, aber ich glaube, jeder Mensch, den ich kenne, der holt sich irgendwo seine Inspo, weil
Inspiration holen, ja, aber genau, nicht nachmachen. Aber,
nee, nachmachen meine ich auch nicht, aber so im Sinne von irgendwie bei anderen gucken, finde ich völlig legitim so, ne? Es ist bei mir ja auch so in diesem Men's Fashion Kosmos, da gucke ich natürlich auch, was andere Leute machen. Jetzt nicht nur, was irgendwelche Sneakerheads machen, sondern auch, was die Leute im Menswear-Bereich machen, im Streetwear-Bereich. So, und ich versuche mich da schon irgendwie so ein bisschen auch anzupassen und gucke, was da gerade so angesagt ist. Und wenn ich es irgendwie fühle, dann adaptiere ich es auch irgendwie ein bisschen auf meine Sachen. Aber ganz oft ist es dann so, dass ich sage, ey, ich find's geil bei denen, aber ich kann sowas halt nicht tragen. So. Also ich will sowas nicht tragen, ich fühle sowas nicht, dann ziehe ich lieber meinen Stiefel durch und kriege halt weniger Aufmerksamkeit auf meinen Stuff, weil es halt gerade vielleicht nicht so angesagt ist, aber dafür weiß ich, ich fühle es komplett. Und ich meine,
genau so.
Ja, und es gibt ja auch einen Grund, warum zum Beispiel jemand wie ich über Jahre hinweg immer noch so da ist, sage ich mal, weißt du? Also ich meine, ich habe so Leute, die folgen mir seit Tag 1, die sagen so, ey, wir fanden es cool, dass du halt irgendwie immer so, denn auch wenn es jetzt nicht irgendwie immer das Geilste ist oder wenn auch mal viel Schrott dabei ist, zeitweise, das ist halt so, aber du hast halt trotzdem irgendwie immer deinen eigenen Style beibehalten, der zwar schwer definierbar ist, aber halt trotzdem, wenn du das siehst bei mir, dann weißt du, okay, ist ein Willi-Fit so. Und das hat mich halt irgendwie so in Anführungszeichen in dieser Branche am Leben gehalten. Was mir jetzt auch egal gewesen wäre, wenn es nicht so gewesen wäre. Aber
ich verstehe, was du meinst, ja.
Aber es gibt ja auch viele Leute, die kommen schnell und sind da und gehen halt wieder, ja, weil sie halt eben einfach nur bestimmte Trends bedienen und dann halt in der Versenkung verschwinden. Und das war halt nie so mein Credo und ich habe da halt nie so Bock drauf gehabt, außer in der Hype-Beast-Phase. Das muss ich mir eingestehen.
Aber jetzt müssen wir mal alle ehrlich sein. Wir haben es ja eben auch vor der Kamera, bevor die Kamera gelaufen ist oder das Mikrofon, haben wir es schon mal erwähnt. Die Hype-Beast-Leugner.
Mhm.
Ja, es gibt, du hast es erwähnt, ich fand es witzig, weil es bei mir im Umkreis auch so, es gibt so viele Leute, die sagen, ach, die Hype-Beast und so, was war das für eine Phase? Aber jeder fand diese Hype-Beast-Phase cool. Und jeder wollte auch so sein, wenn das Geld gestimmt hätte. Ja, und ich finde, aus diesen Hype-Beasts damals, mit diesen dieses Ninja-Fit mit den Off-White-Gürtel und den Yeezy 350er mit den Socken so hoch, da lachen mittlerweile Leute drüber, ohne zu wissen, dass das selber Trendchaser sind.
Ja, voll.
Dass zum Beispiel breite Hosen, Pufferjacke, sag ich jetzt mal ganz extrem, breite Hose, Pufferjacke, ja, dieses Layering mit einer Tote Bag oder sowas. Die merken nicht, dass sich dieses Hype-Beast-Image mitverändert. Sondern sie schauen einfach nur, was wurde 2017 getragen. Das war das Hypebeast, was sie damals kannten. Und dass sie aber selber Trends chasen und dass dieses Hypebeast-Image auch sich verändert, das wissen sie nicht. Und keine Ahnung, ich finde das halt irgendwie komisch. So, das ist, weil, ja, ich finde das irgendwie komisch. Ich weiß nicht.
Also ich glaube, so dieses klassische Hypebeast wie vor 3, 4, 5 Jahren es noch gegeben hat, gibt es auch, glaube ich, heute nicht mehr. Gibt's so. Nicht mehr. Also ich glaube, ich habe schon lange auch das Wort Hypebeast nicht mehr in irgendeinem Kontext. Auch selbst Voll Leute nicht. Nennen mich nicht mehr Hypebeast, so was halt schon eine Aussage ist. ich bin komplett bei dir, ich bin komplett auch der Meinung, dass Leute, die eben in diesem Hypebeast-Trend irgendwie drinne waren, schon auch trotzdem Leute beeinflusst haben in dem, was sie heute tragen, so, ne? Und ich meine, es gibt ja auch viele Elemente, die dafür sprechen, dass das schon eine wichtige Phase war, auch für die Fashion-Szene. Oder vielleicht jetzt nicht für die Fashion-Szene, aber so für diesen ganzen Streetwear-Sneaker-Markt. Dass, wenn du zum Beispiel siehst, dass die Leute auch angefangen haben, so High-Fashion-Pieces, also so High-Fashion-Teile, also so ein Louis-Sweater, Gucci-Sweater, Sweatpants, Socken, was auch, allen möglichen Scheiß halt in ihre Fits einzubauen. Ich meine, das hat ja zum Beispiel auch, glaube ich, dazu geführt, dass diese Brands schon viel mehr Aufmerksamkeit gekriegt haben, auch in anderen Zielgruppen, als es vorher der Fall war. Ne? Also klar, haben vorher auch schon solche Leute sowas getragen, aber durch diese Phase wurde das natürlich auch nochmal extrem verstärkt und die Umsätze generiert.
Wer hat damit angefangen? Louis Supreme. Ich finde, dadurch ist Louis Vuitton in die Street-Style-Szene reingekommen.
Ja, also schon, Louis Supreme war schon echt ein krasser Vorreiter, was das angeht, definitiv. Aber ich weiß es auch nicht genau. Es gab, glaube ich, auch schon so ein, zwei andere Sachen vorher. Aber so mit dem Knall war das schon, glaube ich, echt so das Ding.
Ist halt das, was mir als erstes einfällt.
Ja, gibt es ja noch andere Sachen. Absolut. Ich habe ja damals auch Pieces davon gehabt. Also vor allem, ich hatte einen Rucksack, glaube ich, ein Portemonnaie. Gürtel und so ein Zeug. Das war schon krass. Also es war, was nie da gewesen ist. Und es war cool. Und auch wenn die Klamotten zu 90% eigentlich scheiße waren, hat es trotzdem halt funktioniert. So, ne? Und das war halt vorher nie in der Größenordnung denkbar, dass halt solche Häuser zusammenarbeiten. Supreme, voll, die coole Skate-Brand, irgendwie die independent ist und einen Fick auf alles gibt. Und Louis Vuitton, das schnick-piekfeine Modehaus, was halt nur teure Sachen macht. Auf einmal stoßen da zwei Welten aufeinander und aber was du allein dadurch von Aufmerksamkeit für beide Brands bekommen hast, was für neue Zielgruppen diese Sachen gesehen und vielleicht auch gekauft haben oder dadurch halt eben mit diesen Szenen in Berührung gekommen sind, ist halt, glaube ich, das ist in Zahlen gar nicht messbar, was das an einem Wert generiert hat. So.
Voll. Ich meine, die Box-Logo-Zeit.
Ja.
Ein Baumwoll-T-Shirt, 600 Euro. Das ist.
Gab es ja noch viel teurere. Also,
ich
glaube, das teuerste Box-Logo, was ich mir gekauft habe, war irgendwie bei 1000 Euro oder so.
Echt jetzt? Ja. Welches war das?
Ich glaube, das Coke-Box-Logo oder Coke. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ja, es war so Coca-Cola-Vibes und
ach so, okay.
Oder das 9-11, ich weiß es nicht genau. Also eins, also auf jeden Fall irgendeins, was es halt super selten gibt. Also auch ein sehr altes. Das ist ja auch das Ding, die Shirts sind ja dann teilweise wirklich schon, den siehst du auch an, dass sie sehr alt sind. Das könnte auch locker ein Vintage-Shirt sein. Aber ich habe halt zum Beispiel, also Box-Logo war halt schon krass so, ne? Also es war klar, halt, also allgemein Supreme war ja die Brand der Hypebeast-Bewegung, kann man jetzt sagen. So Supreme, Off-White.
Palace?
Ja, Palace schon, bisschen, aber Palace, ne? Palace ist immer so ein bisschen unterm Radar gelaufen nebenbei. Also weil Supreme halt da war und das sind ja schon eher ähnliche Brands vom Konzept her, oder waren sie zumindest damals. Aber
Off-White, Supreme, Yeezys.
Ja gut, was Schuhe angeht, Yeezys, ne, klar. Auf jeden Fall. Und dann halt natürlich alles, was Virgil gemacht hat. Ne? Also die ganzen Kollabos mit Nike. Das war ja auch noch voll in der Hypebeast-Szene drin. Ne?
Auch ganz kurz nur, meiner Meinung nach, was ganz kurz drin war, waren die Human Race
Adidas. Ja, aber wirklich nur ganz kurz.
Ganz kurz, ja.
Also es war relativ am Anfang, das stimmt, ja. Aber die waren dann auch schnell. Also ich habe den ersten damals bekommen noch von Adidas, weiß ich noch, den gelb-schwarzen.
Mhm. Ja, der war.
Und das war ja der OG und das war ja auch der einzige von den Human Races, der, also außer jetzt den von Colette und diese limitierten Sachen, diese BBCs und so, aber das war die einzigen, die auch wirklich einen gewissen Wert hatten. Alles andere war dann relativ schnell vorbei, glaube ich.
Ja, die BBC, also die Billionaire Boys Clubs, das war ja aber auch, meinst du doch damit, ne?
Ja, ja, genau.
Das sind ja die von, das ist aber vor der Zeit gewesen, das ist ja 2000er, ne? Also 2005, 2006, 2007 so.
Nee, ich meine die Human Races.
Ach,
die
Human Races,
eine Kollabo gehabt.
Echt, jetzt wusste ich gar nicht, krass.
Der Human Race, ist ja nicht sogar in der Zusammenarbeit mit Pharrell entstanden? Ja, ich bin mir ziemlich sicher, oder? Also ich glaube, Pharrell war da federführend bei dem Schuh, dachte ich. Pharrell hat ja lange mit Adidas zusammengearbeitet.
Ja, voll. Da gab es ja davor, vor dieser ganzen Trubel, gab es ja die
Du meinst die Reeboks, oder? Die BBC, die Ice Creams.
Ja, ja,
mit die den waren, Diamanten ja, so drauf.
Ja, genau.
So, ja, ja, genau. Das war weit vorher, klar.
Das war weit vorher. Aber vor Human Race, so 2011 war da, glaube ich, dann hatte Pharrell, glaube ich, dieses Adidas Supercolor. Kennst du das noch?
Ja, ja, ja.
So waren die Adidas Superstars in den verschiedensten Farben.
War das von Pharrell auch, ja?
Das war auch von Pharrell. Krass. Und hat meiner Meinung nach, war das ein Fail.
Ja. Ja, klar, aber das ist halt, also der hat auch schon viel richtig gemacht. So diese Human Race-Geschichte, das war schon cool, war halt was ganz Neues, ne? Silhouettentechnisch und so, hast du halt vorher noch nie gesehen. Aber ja, genau, also um das nochmal zusammenzufassen, diese ganzen Brands, das ist halt schon faszinierend, ne? Was die für einen Impact hatten und wie sich das aber auch alles dadurch entwickelt hat. Und ich glaube, für viele heute ist auch wirklich die Basis damit, dass sie überhaupt mit Fashion oder mit Klamotten, mit Sneakern in Berührung gekommen sind, eben diese Hype-Phase gewesen, gerade junge Menschen. Und ich hatte es ja vorhin schon angeteasert, ich finde es halt schade, dass Leute, die das voll gesportet haben in dieser Zeit, also voll diesen Film gefahren sind, diesen Hype-Beast-Film, teilweise dann heute so tun, als ob es halt irgendwie was ganz Schlechtes wäre und als ob sie sich dafür schämen, so, ja, weißt du? Genau. Ich meine, ich war auch Teil dieser Bewegung und war vielleicht in Deutschland auch relativ bekannt dafür, dass ich halt eben sehr trendorientiert und Hype-Beast-orientiert meine Sachen mache, was auch völlig okay ist. Es hat mir halt viel gebracht, es hat mir meinen Weg geebnet. Es war vieles, war Schrott davon, das weiß ich auch selbst. Aber, ja, aber es war halt trotzdem ein Teil meiner Entwicklung und ich habe es genossen, ich hatte Spaß dran gehabt, es war cool, es hat Spaß gemacht und die Leute haben es gefeiert und die Leute, die es heute feiern, die lachen mich halt dann irgendwie jetzt dafür aus, dass ich halt
ach, so. Das ist, ich meine, nee, das, also Auslachen ist der falsche Ansatz.
Nicht der Ansatz, also nee, es war ja auch erst so metaphorisch gemeint jetzt. Es geht halt einfach so, dass die Leute, die jetzt, die damals selber zu einem aufgeschaut haben oder selber das getragen haben, jetzt halt irgendwie in High-Fashion-Pieces rumlaufen, denken, die haben das Rad neu erfunden, halt, obwohl sie selber früher Teil des Ganzen waren und das aber komplett ausblenden. Ich finde, das gehört halt zur Entwicklung dazu und es wäre ja auch langweilig, wenn man irgendwie immer den gleichen Film fährt in fünf Jahren. Finden die Leute vielleicht ihre Fits lustig, dass sie damals nur Stiefel getragen haben und irgendwelche Paracute-Pants und irgendwelche Regenjacken oder sonst irgendwas. Und ich meine, wie gesagt, es sind halt Trends, die kommen und gehen und es gehört halt einfach zur Entwicklung dazu. Und deswegen gibt es für mich da auch irgendwie keinen Grund zu sagen, dass ich mich dafür schämen muss oder sowas.
Ja, ich meine, wer weiß, vielleicht betrachtet die nächste Generation die 2017er, 16er, also diese Hype-Beast-Phase ja als wieder Trend. Verstehst du, was ich meine?
Das kann ja
wieder
kommen. Ich glaube, dass der Hype-Beast als Trend wiederkommt, ist, glaube ich, schwierig, weil es ist ja kein definiertes, es sind ja keine definierten Styles. So, ne? Also klar, du kannst jetzt sagen, du trägst wieder einfach bunte Klamotten und Hauptsache plakativ Logo, so, das ist dann halt so. Aber das ist ja was anderes als jetzt zu Trends, wie zum Beispiel irgendwie so ein Gorbcore oder irgendwie so ein, wenn du so einen Rick oder Raff-Film fährst, wo du nur noch schwarz trägst und Stiefel und was weiß ich nicht alles, das sind ja schon so klar definierte Sachen, die in eine bestimmte Richtung gehen. Also Hypebeast ist ja eher so ein künstlich kreierter Trend gewesen, der halt irgendwie, also ist ja bei vielen Trends so, aber ich meine, ich könnte dir jetzt nicht das klassische Hypebeast-Outfit nennen, wie es jetzt in fünf Jahren aussehen könnte. So, weißt du, wie ich meine? Das ist ja, verändert sich ja dann auch so. Es kommt ja auch immer drauf an, Hypebeast ist ja immer verbunden mit Sneaker auch irgendwie so ein bisschen. Wie sich die Sneaker-Szene entwickelt. So, ne? Also,
ja, auf jeden Fall. Ich meine, wichtig ist einfach hier auch zu sagen, also dieses Hypebeast-Image, es gibt das Klassische, damit hat es angefangen. Das war auch so ein bisschen mit dieser Instagram-Bewegung, als Instagram dann auch wirklich seinen Peak hatte. Mhm. Das war ein Teil davon, das hat damit angefangen, aber Hypebeasts Fit oder dieses Wort Hypebeast, das wurde da auch erfunden irgendwo, aber ich finde schon, dass sich der Look trotzdem verändert, dass es heute immer noch Hypebeasts gibt.
Ach so, ja, ja, auf jeden Fall.
So klar. Mit Trends von heute. Dann voll. Ist es heute nicht der Off-White-Gürtel, der eigentlich von der Idee her eigentlich mega cool ist, oder der Alex-Gürtel, sondern
die Arc'teryx-Jacke.
Ja, zum Beispiel, Arc'teryx-Jacke oder
die Rick-Stiefel.
Die Rick-Stiefel, die Rick-Chucks, die generell Pufferjacken, diese fetten Pufferjacken, finde ich auch. Sowas halt, ja. Ja, deswegen, also wie gesagt, ich finde es schön, dass da ein Wandel drin ist. Das hast du ja auch selber gerade auch so ein bisschen erwähnt, dass man halt auch auf die Zeit zurückschauen kann und sagen kann, hey, guck mal, so sahen wir damals aus, gehört dazu und finde ich auch mega cool. Also,
ich stelle mir mal vor, wie ich so meine Peak-Hype-Beast-Fits irgendwie mal später meinen Kindern mal zeige Und voll, also sagst du, das ist dein Daddy. So ist ja. Dein Daddy früher rumgelaufen. Und
ja, Mann. vielleicht kommt ja dein Sohn auf dich zu mit 16 und sagt, hey, Papa, hast du denn noch den weiß ich nicht was, den Off-White von The Ten von damals? Kann ich den anziehen und hier und da?
Voll.
Ja.
Kann alles sein.
Es gibt ein Sneaker, ich weiß nicht, ob man das zu Sneaker dazu zählen kann, aber ich finde Chucks zum Beispiel. Würdest du das als Sneaker bezeichnen?
Ja, klar. Das ist ein Basketballschuh.
Okay.
Also Chuck ist ja so einer der ersten kommerziellen Sneaker überhaupt gewesen eigentlich.
Ich finde auch, den kannst du immer tragen. Da gibt es keinen, okay, der ist voller Out oder sonst was.
Ja, klar. Also Chuck, also naja, das sind halt zeitlose Silhouetten einfach. Naja, der klassische Chuck Taylor halt auf jeden Fall, aber es gibt ja auch andere Schuhe von Converse. Aber absolut, also ist halt ein No-Brainer so, ne? Also,
was viele auch nicht wissen, ist, dass Michael Jordan mal in einem Converse gelaufen, also gespielt hat vor Jordan, also bevor sie Jordan
Vertrag hatte, ja.
Und der ist wunderschön. Gibt's aber auch, ist auch ein Sammlerstück. Der kann es auch nicht mehr tragen. Ich meine, der fällt ja auseinander. Ich meine.
Ja, voll. Na, Converse war damals in der NBA eigentlich die große Brand, bevor die anderen gekommen sind. Also viele Basketballer oder so, almost alle Basketballer haben Converse getragen. Gut, aber es weiß halt einfach keiner mehr, weil sich halt keiner mehr dafür interessiert, was damals war. Ne?
Eben, richtig. Okay. Und ich finde, das gehört auch so ein bisschen dazu. Wenn du sagen wir mal Sneaker trägst, klar, du kannst ihn natürlich tragen, weil er dir gefällt. Für mich ein Bonus noch, wenn du weißt, was das für ein Schuh ist, wie der gemacht wurde und dass du auch den Designer dahinter irgendwie ein bisschen verstehst und unterstützt. Und deswegen mag ich Fakes auch überhaupt nicht.
Was denn? Deswegen magst du?
Deswegen mag ich so Fake-Sneaker überhaupt nicht.
Ach so, ja.
Weil Fake-Sneaker sind... für mich, also meine Interpretation von Fake-Sneaker ist, du tragst etwas, um etwas zu zeigen, was aber eigentlich gar nicht real ist. Wie siehst du das?
Ja, du kompensierst halt einfach die Schwäche, dass du halt unbedingt irgendwas willst, was du dir aber, wofür du aber eben nicht das Geld ausgeben willst oder kannst, was es eigentlich kostet, und deswegen holst du dir dann halt einen Fake und ja, also ich habe meine Meinung über Fake-Schuhe habe ich schon öfters mal kundgetan. Das soll jeder machen, wie er will, wenn er denkt, dass er das tragen muss. Es gibt ja mittlerweile auch so gute Fakes, dass du die mit dem bloßen Auge gar nicht mehr erkennst. Also ja, das ist ja wie mit Uhren so, ne? Also wenn du im Vorbeilaufen auf der Straße jemanden siehst, dann kannst du ja nicht automatisch davon ausgehen, dass es halt ein Fake ist, nur weil die Person vielleicht so aussieht. Aber ja, also es ist halt genauso eine Industrie, und die Frage ist ja auch immer, wo kommen die Fakes her, ne? Also werden die vielleicht sogar irgendwie einfach nur auf dem Nachbarband von dem Original geproduziert, oder das sind Sachen, die wissen wir nicht und die können wir vielleicht auch nicht rausfinden oder wahrscheinlich nicht rausfinden. Aber klar, ich bin grundsätzlich auch ein Mensch, wenn ich weiß, ich will einen Schuh haben und kann mir den nicht leisten für den Preis, den er halt da ist, ob es jetzt Retail oder Resale ist, dann lasse ich halt die Finger davon. Ich würde auch gern so einen Louis Air Force haben, aber ich habe halt keinen Bock dafür 8.000 Euro auszugeben. Voll. Deswegen hole ich mir aber auch nicht für 150 Euro irgendeine Fake-Version davon. So, dann lasse ich es lieber sein. Dann freue ich mich für die Leute, die einen haben, und kann damit leben, dass ich halt keinen habe.
So. Voll, und damit zu leben, dass du keinen hast, ist immer noch besser, als die ganze Zeit selber zu wissen, der ist nicht original. Meiner Meinung nach.
Ja, aber es gibt ja Leute, die können dann halt echt guten Gewissens, es gibt ja auch genug Menschen, die offenkundig mit diesem Thema umgehen, die sagen so, hey, ich kaufe mir halt Replikas so, weil ich halt irgendwie die Kohle nicht ausgeben will, die der Schuh ja gerade auf dem Markt wert ist.
Das finde ich aber noch in Ordnung. Zu sagen, ja, ich kaufe mir Replika, weil ich möchte einfach nicht so viel Geld ausgeben oder ich habe nicht so viel Geld. Aber zu sagen, ich kaufe mir Replika, weil ich nicht blöd bin oder weil ich niemals so und so viel Geld für einen Sneaker ausgeben würde und dann gleichzeitig irgendwie jemanden verspottet, für den das dann eine Leidenschaft ist, das finde ich zum Beispiel nicht in Ordnung.
Ja. Also es ist halt ein schwieriges Thema, ne? Also
voll,
es ist halt.
Voll.
Ich bin mittlerweile wirklich so im Reinen mit mir selbst, dass ich sage, jeder soll machen, wie er denkt. So, aber wenn mich jemand fragt, ob ich es gut finde, dann kann ich halt ganz klar sagen, nein. Also Fake-Sneaker-Markt ist halt eigentlich immer noch eine Katastrophe, genauso wie am Tag, also wie von Tag 1 an auch. Ich kann auch die Leute verstehen, die vielleicht finanziell eben nicht in der Lage sind, sich was anderes zu leisten, aber ich denke mir dann halt auch so, gebe ich dann trotzdem halt 150 Euro für einen Schuh aus, der nicht echt ist. Oder kaufe ich mir lieber einfach irgendwie was, wo ich weiß, okay, das ist original und ist vielleicht jetzt nicht gerade so im Trend oder im Hype, aber ich weiß wenigstens, dass ich halt keinen Fake trage, in Anführungszeichen. Voll. Also ich könnte auch keine, also bewusst, ich habe sicherlich auch schon ein, zwei Fakes gehabt in meinem Leben, unbewusst, aber ich könnte bewusst niemals Fakes tragen.
jetzt, wo du es sagst, mit den Fakes, also ich bin da auch schon mal drauf reingefallen. Und wir haben eben schon gesprochen über das Bild im Hotel, Motel One mit dem Adidas Palace Hoodie. Das, ne? Du hast ja mal ein Foto, wo du diesen Adidas Palace Hoodie hattest und sowas. Und das war tatsächlich mein erster auf die Schnauze fliegen, weil ich mir den...
Sowas wurde gefaked, ja?
Ja. Ich habe mir den aus Amerika bestellt für 250 Euro. Und der war fake.
Wie hast du das rausgefunden?
Dieses Logo, oder hier war irgendwie Palace drauf.
Ja, genau.
Und das war dann drauf gepflockt. Und normalerweise ist es nicht gepflockt, sondern es ist irgendwie geprintet.
Ja.
Das war's. Und der Typ bei eBay hat gesagt, nee, das ist ein Factory Floor. Und das war so meine erste Erfahrung mit Fake. Und da habe ich mir gedacht, okay, nie wieder. Also ich werde das nicht mehr machen. Das zweite war ein Vapestar. Den habe ich bei Depop gekauft für 150 Euro. Kennst du noch diese Marvel-Kollektion von Babe? Von 2005? Die kostet 1.000 Euro.
Mhm.
Also ich meine, jetzt vor kurzem ist, glaube ich, sogar noch einer, also nochmal dasselbe, es wurde nochmal aufgefrischt. Den habe ich für 150 Euro gekauft. Trag den und denk mir so, das ist doch Patentleder, das bricht. Also die Babestars hatten ja von der Produktion her diesen allgemeinen Fehler drin, dass man den nach 10 Jahren nicht mehr tragen kann. Und dann habe ich mir den mal analysiert und habe mir angeschaut und hier, und dann war irgendwie der Stern rund und nicht eckig, und das war wirklich, das waren diese zwei Erfahrungen.
Aber das mit dem runden Stern hättest du ja auch direkt sehen können.
Eigentlich schon, und das sagen mir alle meine Freunde, und du sagst es mir jetzt auch, ja, ich weiß, und seitdem mache ich wirklich immer, ich schaue mir alles an, Ledger Check, und immer ohne Rechnung geht gar nichts und so weiter. Da war so eine Human Made, finde ich übrigens auch cool, Human Made, eine Human Made College Jacke, bei Vinted, ja, voll geil, wie viel, ja, 250 Euro, ist, boah, ist echt viel Geld, aber egal, ich hab Bock, hast die Rechnung, nee, ich hab die selber bei Vinted gekauft, sofort, nein, mein nicht mehr, mein.
Ich glaube auch, also eine College-Jacke von Human Made kostet, glaube ich, auch ein bisschen mehr als 250 Euro.
Genau, na, aber ich hab halt immer dieses, im Kopf dieses, ja, aber machst du jetzt ein Schnäppchen oder nicht, ist jetzt erst 30 Minuten online und so weiter, naja. Wie gesagt, also mit Fake, da kann ich dir auch echt Geschichten erzählen.
Ja, na klar. Aber ich glaube, damit hat jeder schon mal ein bisschen Erfahrung gemacht. So, ich habe selber auch schon im Nachhinein heraus. Ich habe ja diese Early Pair Phase gehabt, dass ich halt viele so Early Pairs gehabt hat vor Release. Und da waren auf jeden Fall auch des öfteren Fakes dabei. Zum Beispiel diesen Nike Supreme Dunk, den SB Dunk, der jetzt rausgegangen mit den Sternchen. Da hatte ich auch Fake Paare gehabt von, ohne dass ich es wusste. Ja, und das ist halt so ein Risiko, was man dann halt eingeht, ne? Gerade wenn man so Early Pairs kauft, deswegen habe ich dann auch irgendwann die Finger von gelassen und das nicht mehr gemacht. Aber ich will auch nicht wissen, wie viel, keine Ahnung, ich hab mir letztens erst so drüber nachgedacht, wie es wäre, wenn jetzt jemand, so ein Profi bei mir vorbeikommt zu Hause und sich jetzt alle Paare mal anguckt bei mir. Also klar, ich habe 90% habe ich irgendwie aus dem Laden und so, da bin ich mir sicher, dass es halt original ist, aber ich habe natürlich auch schon Paare privat gekauft und bin mir da aber auch sicher, habe die auch checken lassen, aber du weißt ja nie.
Ich meine, du entwickelst ein gewisses Gefühl dafür irgendwann.
Ja, klar, aber trotzdem bist du halt kein Profi so, ne? Und dann kommt da so eine Person vorbei und dann guckt sich die Schuhe an und sagt so, und auf einmal sind dann irgendwie doch zwei, drei Paar im Fake, wo du eigentlich nie mit gerechnet hast, aber ist im Endeffekt irgendwie, das ist ja auch so ein, in Anführungszeichen, so ein gewisses Berufsrisiko. Ich finde es auch überhaupt nicht verkehrt, wenn man halt auch sich seinen Fehler dann irgendwie eingesteht und sagt so, hey, gerade bei mir ist halt, ne, mit der Reichweite, und dann frage ich was und es ist ein Fake, die Leute checken es, und dann sage ich so, okay, pass auf Leute, sorry for that, war keine Absicht, weil bewusst Fakes tragen werde ich einfach nicht, das ist nie meine Intention gewesen und wird es auch nie sein, und ich stehe dann halt zu meinen Fehlern. So, ich hatte zum Beispiel auch mal den Formrunner, bevor der rauskam in Deutschland, hatte ich einen gehabt, eine Version, das war auch zum Beispiel so ein kniffliger Fall, der hatte hinten das Adidas-Logo unten drauf. Und die eigentlichen Formrunner, die dann rausgekommen sind, hatten kein Adidas-Logo unten drauf. Und dann habe ich mich aber so tief reingearbeitet in die Materie, weil ich einfach nicht glauben wollte, dass es ein Fake war, dass sich dann rausgestellt hat, dass der Schuh wirklich in den ersten, die ersten Paare, die davon produziert wurden, wirklich dieses Adidas-Logo hinten drauf hatten. Aber das kriegst du dann nicht mehr verargumentiert.
Voll.
Das geht nicht mehr. Ich kenne zum Beispiel so, es gibt Fotos von Asic Ferg, der hat diese roten Formrunner gehabt, da hat er auch das Adidas-Logo hinten drauf. So, aber in der Massenproduktion waren die dann nicht mehr drauf. Das sind dann die Early Pairs, vielleicht die Early Samples, so, weißt du, wo ich einen hatte. Aber ich kann bis heute auch nicht nachweisen, dass es wirklich ein Original war oder nicht. Und ich habe dann, wir haben ein Video dazu gemacht auf YouTube, so, haben dann halt irgendwie das Ding gezeigt. Und ich habe dann aber, haben das Video dann runtergenommen, weil halt einfach ich nicht wollte, dass halt potenziell da irgendwie ein Fake irgendwie promotet wird, sage ich jetzt mal.
Ja, verstehe schon.
Ja.
Warte kurz. Jetzt, wo du es erwähnst, also ich hatte Formrunner, finde ich auch momentan super schwer zu finden, also super schwer zu bekommen, auch wenn die oft released werden. Ich glaube, das ist auch so ein Schuh, der, glaube ich, jetzt auch viel gestockt wird. Ich habe mal einen in 47 bekommen oder so. Aber so Slides und Formrunner an sich, geiler Schuh, also gute Idee. Und sorry.
Alles gut.
Ja, Formrunner und unter anderem auch Slides, an sich ein mega cooler Schuh, gute Idee. Ich meine, ich habe die nicht, aber ich hatte damals mal Slides, die habe ich ganz gerne getragen. Gibt es da jetzt auch diesen Skandal von Adidas selber und Kanye West. Kanye West hat ja Adidas verklagt, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, weil Adidas jetzt auch eigene Formrunner rausgebracht haben, in so einem 3D-Logo.
Mhm.
So, und Kanye West hat Adidas einfach deswegen verklagt, weil die gesagt haben, das ist mein Design.
Mhm.
Verstehe ich aber nicht so ganz, weil Slides ja eigentlich auch Adidas sind. Yeezy x Adidas, oder nicht? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus möchte, ist, es gibt einfach von diesen Slides, egal ob ich in Türkei Urlaub bin oder irgendwo bei einem H&M oder Zara, einem Fast Fashion Store, es gibt überall diese Slides.
Ja.
Und das finde ich, ist ein krasses Phänomen.
Ja, also was heißt krass von dem Mann? Es war ja fast irgendwie abzusehen, dass sowas passiert. Ich meine, gerade im Sommer, ne? Ich meine, die Leute suchen dann neuen Ideen und dann kommt so ein Typ daher, der halt irgendwie Slides rausbringt, die halt so komplett anders aussehen, wie so aus einem 3D-Drucker halt. Völlig, völlig absurd. Und ist ja klar, dass die Leute dann, wenn die merken, es wird zum Trend, dass sie dann halt so aufspringen, das nachmachen. Ich meine, Adidas selber hat ja auch nochmal jetzt so eine Slide rausgebracht, die so ähnlich aussah, wo es ja auch so eine Kontroverse gab.
Das meine ich ja damit.
Achso, das meinst du?
Ja, das okay.
Ja, es gab ja nämlich auch noch diesen Schuh, der sehr ähnlich angelehnt war.
Der war so mit so.
Ja, ja, genau, so Wellen. Ich habe leider den Namen vergessen gerade, aber der kam jetzt vor 2 Wochen raus.
Clotet oder so. Clotet, weiß ich nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall finde ich cool. Also ich finde den mega geil.
Ja, aber es ist halt schon offensichtlich, wo die Inspo herkommen. Naja, das Ding ist halt, ich glaube, auch da ist es wieder so eine Thematik. Wir wissen halt nicht, wie das aufgeteilt ist. Fakt ist auf jeden Fall, dass Kanye gerade, glaube ich, sein eigenes, also ich glaube, der will halt einfach sein eigenes Ding machen so, und ihm kotzt es halt, glaube ich, auch an, dass halt Adidas dann halt irgendwie nicht die Appreciation gibt und sagt, okay, die Sachen haben funktioniert in der Kollabo mit dir, so bringen wir die jetzt einfach nochmal in einem anderen Namen, einfach als Adidas eigene Schuhe raus. Aber auch da weiß ich nicht, vielleicht dürfen die das auch, vielleicht dürfen sie es nicht. Ist ja ähnlich wie bei Gap gewesen, da gab es ja auch jetzt den Stress, dass Kanye irgendwie gesagt hat, ihr verkauft meine Klamotten nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und dann gab es ja diese Geschichte mit diesen, dass sie diesen Müllsack aufgebaut haben, diesen Gap-Stores.
Fand ich
so
cool, von der Idee her. Ist auch typisch Kanye West wieder. Aber er wollte aber halt einfach, was er halt wollte war, er wollte halt einfach qualitativ gute, Mode, bewusste Klamotten für wenig Geld anbieten. Und Gap wollte es einfach nicht. Was haben sie gemacht? Sie haben einen Hoodie, der auch geil ist, für 250 Euro angeboten, T-Shirt für 170. Ja, aber Kanye West wollte das nicht. Er wollte einfach, dass er mit Gap zusammen Mode macht für jemanden, der sich vielleicht nicht so viel Geld für Klamotten leisten kann.
Ja.
So, und das hat vorne und hinten nicht geklappt. Vertrag ist jetzt auch aufgelöst. Ich meine, das, was Yeezy Gap X Port bei Balenciaga, keine Ahnung, Triple Collabo, weiß ich nicht, was die jetzt konstruiert haben, bringen die noch raus, aber dann ist es auch vorbei. Ne? Also der Vertrag, den haben sie halt einfach aufgelöst, finde ich auch irgendwo schade.
Ja, das Ding ist ja auch, es gab ja auch zwischendurch noch die Gap-Produkte nochmal von Gap selbst. Also Gap hat ja nochmal den Yeezy, also diesen Collabo, die als eigenes Produkt rausgebaut, habe ich
mitbekommen. Aber mit einem schlechteren Schnitt oder so.
Ja, ne? Genau, aber trotzdem halt die Idee vom Schnitt ist die gleiche halt. Ne? Und das ist halt schon, wie gesagt, der Typ ist halt, der bewegt sich halt für mich trotzdem immer zwischen Genie und Wahnsinn. Was so Design-wise angeht, ist der schon eine Koryphäe, aber da gehört ja immer noch mal ein anderer Aspekt dazu, wie jetzt gerade auf der Fashion Week wieder gezeigt, merkt man, dass der manchmal irgendwie schon komisch, also keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das wirklich geplant ist, wahrscheinlich schon, der hat jetzt die Season 9 vorgestellt in Paris letzte Woche.
Hast du die gesehen?
Beziehungsweise leider noch nicht so richtig, ich wollte es mir nochmal angucken, aber auf jeden Fall hat er halt bei der Präsentation ein White Lives Matter Shirt angehabt. So.
Ja, das.
Und ich glaube, das sagt auch alles einfach über den Menschen aus, so, das ist halt einfach ein sehr schwieriges Thema, dieser Typ, ich persönlich feiere das, was Kanye an designtechnischen Sachen gemacht hat, extrem. Ich bin auch ein großer Fan der Musik nach wie vor allem von den alten Sachen, aber ich kann mit dem Menschen Kanye einfach nichts mehr anfangen. So.
Genau, und er hat sich auch dazu geäußert und was er gesagt hat, blende ich jetzt mal ganz kurz ein. Ja, ich wollte es ja eigentlich zeigen. Und zwar, er hat halt einfach gesagt, es gibt so ein Interview, wo er sagt, Da fragt der Typ so, warum machst du das? Wieso machst du ein T-Shirt, wo White Lives Matter draufsteht? Mhm. Und er hat dann gesagt, ich kann den Aufruf verstehen, aber ja, they do. Also die mattern halt. Mhm. Das war die einzige Aussage, die er getroffen hat. Er hat einfach gesagt, ja, weil weiße Leben halt auch mattern, so nach dem Motto. Mehr hat er dazu nicht gesagt.
Ja, das ist halt vollkommen verrückt, der Typ. Der Typ ist ja auch, der hat ja auch Black Lives Matter kritisiert, glaube ich, und hat sich jetzt auch in Paris mit so ein, zwei Leuten, zu so Kritikern von dieser Bewegung abgegeben. Ja, wie gesagt, ich meine, er ist auch Trump-Supporter, so sagt ja auch vieles aus. Schwieriges Thema, ist vielleicht ein bisschen zu politisch jetzt auch, aber ich persönlich halte von dem Menschen und von dem, was er abseits von dem Klamotten macht, einfach gar nichts mehr. Das ist mir auch relativ egal. Deswegen kann man
das also ich finde, künstlerisch ist der Typ auf jeden Fall ein Genie, das kann man nicht bestreiten. Er macht geile Klamotten, er hat viel revolutioniert. Ist auch wirklich oft genug in meinem Podcast-Thema gewesen und wird es wahrscheinlich auch bleiben. Aber er ist halt auch bipolar. Er ist halt einfach, glaube ich, nicht so ganz richtig in der Birne. Der hat ja jetzt auch, wie heißt die Mutter von Kim Kardashian? Keine Ahnung. Die Mutter halt, die so mit der Kurzhaarfrisur, die hat er einfach als Profil mitgenommen.
Ja, das habe ich gesehen, ja, genau.
So, um ihr eben Dank auszusprechen, denke ich mir auch so, Junge. Muss nicht sein.
Ja, also nur weil ein Mensch bipolar ist, also ich finde das schon schwierig, dann zu sagen, dass er hier Ballaballa ist. Ne? Ich meine, der hat halt, es ist halt eine diagnostizierte Krankheit so und ich glaube, Leute, die das eben nicht haben, können sich da auch nicht hineinversetzen, was da im Kopf passiert oder was da mit einem Menschen allgemein passiert. Trotzdem gibt es halt, also die Krankheit ist das eine und das ist natürlich scheiße, so, aber das andere ist halt einfach. So aus meiner Sicht gesehen, so Sachen zu machen wie irgendwie mit so einem T-Shirt da rumzulaufen oder mit irgendwelchen Make America Great Again Caps und zu sagen und halt Sachen zu kritisieren, die halt eigentlich wirklich gut sind und wichtig sind, gerade in diesem Bezug auf die Black Lives Matter Bewegung und
gerade wenn du so viel Reichweite hast,
ne? Ja, genau, und also es ist ein schwieriges Thema. Ich kann da auch einfach, weil mir da einfach die politische Bildung fehlt, einfach nicht so viel dazu sagen. Fakt ist auf jeden Fall, ich trenne Kanye West, die Person ganz klar zwischen Design und künstlerischen Ansatz, wo ich ihn sehr feiere und sehr gut finde, und der menschlichen Perspektive, wo ich ihn, ich würde jetzt nicht sagen verachte, aber wo ich einfach überhaupt nicht mit ihm d'accord bin und wo er mir egaler nicht sein könnte auf jeden Fall.
Muss ja auch nicht, ne? Man muss ja auch nicht immer alles.
Nee, aber man muss es ja auch schon differenzieren, damit die Leute auch verstehen, dass es halt. Sicherlich, der macht viel gutes Zeug, aber eben halt auch viel Schlechtes in Bezug auf den sozialen Aspekt. So.
Ja. Voll. Also das zu dem Thema. Jetzt sind wir ein bisschen abgeschwiffen. Vielleicht noch so, ja, zum Abschluss. Mhm. So deine Aussicht auf die nächsten Jahre.
Ja.
Was denkst du, wie wird sich das alles irgendwie so ein bisschen weiterentwickeln? Also jetzt in Bezug darauf, was wir heute so alles besprochen haben. Sneaker-Releases, Sneaker-Hype. Ungefähr so deine Einschätzung, was denkst du, wie sich das so in den nächsten Jahren verändern wird? Geht das in die richtige Richtung? Gibt es überhaupt eine richtige Richtung? Bleibt es so, wie es ist, nur verändert?
Also ich weiß nicht, eine richtige Richtung gibt es, glaube ich, nicht. Ich glaube, man muss sich einfach so ein bisschen überraschen lassen, was passiert. Ich bin auch kein Hellseher, was die Szene angeht, auch wenn ich natürlich schon relativ lange dabei bin, aber man merkt ja jetzt schon, dass halt der aktuelle Trend schon eher dahin geht, dass halt so große Brands und die klassischen Sneaker-Brands halt ein bisschen einbüßen und halt die kleineren Brands wieder ein bisschen voranschreiten, sei es jetzt Essex, New Balance oder halt eben gleich so ganz andere Sachen, so Tracking-Sachen, wie Salomon oder auch On oder auch so, also einfach klassische Silhouetten, die nicht so den Anklang gefunden haben bisher, was ja auch krass ist, zum Beispiel Loafer, ist jetzt kein Sneaker, aber so Loafer sind ja auch krass wieder ein Thema. So denke ich an diese Filling Pieces Loafer, die ich zu Hause habe, das ist krass. Ich glaube schon, dass der Trend dahin geht, dass der klassische Sneakermarkt wieder ein bisschen sich neu erfinden muss. Und ich glaube auch, dass es halt so eine Bubble ist, die jetzt irgendwann auch vielleicht. Man sagt es ja immer so einfach, die Bubble platzt irgendwann. Ich glaube nicht, dass die Sneaker-Bubble platzt, aber ich glaube halt, dass in der Masse und in dem Überfluss an Produkten, die es gerade gibt, halt irgendwann schon ein Punkt kommt, wo die Leute so abgefuckt sind, dass sie halt einfach keinen Bock mehr drauf haben und dass es dann halt einfach in die Gesellschaft normal eingegliedert ist und nichts Besonderes mehr ist, sich einen Sneaker zu kaufen. In Anführungszeichen nichts Besonderes mehr. Ich glaube, die Kultur bleibt die gleiche über die Jahre hinweg. Es gibt einfach die Modelle, die halt limitiert sind, die Modelle, die man kaum noch kriegt, die wertvoll sind, und das wird weiterhin so bleiben, aber ich glaube halt schon, dass dass jetzt der Sneakermarkt an sich erstmal wieder eher für das mainstreamige Publikum da ist, für die Leute, die halt gerne auch einfach mal so sich so ein paar Turnschuhe kaufen wollen, jetzt vielleicht nicht so, denen jetzt vielleicht wirklich Outfits nicht so wichtig sind, aber die halt einfach Bock auf coole Turnschuhe haben und nicht die Leute, die halt irgendwie die halt permanent diesen ästhetischen Anspruch haben. Und was ja auch gut ist, weil das soll ja auch jeder einen Teil vom Kuchen abhaben, sieht man ja zum Beispiel auch in dem Panda-Dunk.
Die wollte ich gerade erwähnen.
Ja, ja. Also das ist ja wirklich, den Schuh siehst du ja in allen Gesellschaftsschichten und bei allen Menschen von jung bis alt. Und da hat garantiert nicht jeder auch nur ansatzweise ein Faible für Mode. So, ne? Und das ist ja auch völlig, völlig okay und das soll ja auch so sein. Ich persönlich hoffe einfach, dass sich diese Szene nochmal so ein bisschen neu erfindet, dass man vielleicht auch wieder so ein bisschen zurück zu den Community-Gedanken geht und vielleicht auch wieder ein bisschen den Output zurückfährt. Aber ich glaube, der Trend geht eher genau in die andere Richtung. Deswegen, ich glaube, auch so Stores und sowas, die in Deutschland gibt, Sneaker-Stores, die werden es auch immer schwerer haben. Aber ja, also we will see. Wir können nur das Beste hoffen, aber wir können ja in 2-3 Jahren nochmal eine kleine Auswertung machen, in welche Richtung es dann gegangen ist.
Sehr, sehr gerne. Hast du sehr gut zusammengefasst. Ich sehe das genau, ich sehe das ähnlich. Also ich glaube, dass der Hype bestehen bleibt, nur die Gewichtung läuft halt in die Mainstream-Phase. Ja, also Sneaker zu haben ist cool, Sneaker zu kaufen, das wird immer cool bleiben. Nur bleibt es, es wird halt einfach vermainstreamed.
Also es ist ja schon Mainstream.
Ist es ja, ne? Schon, also, ja, genau. Also die Entwicklung, die ich mir so die letzten Jahre ansehe, dass das halt Richtung Mainstream mal reingeht.
Ja, genau. Na klar.
Und was ist, vielleicht letzte Frage noch, was ist eigentlich dein, die Antwort kann man nicht so genau sagen, zählt jetzt hier nicht. Was ist dein Lieblingssneaker?
Also genaues Modell oder
genaues ist Modell, einfach Silhouette? Genauer Schuh. Was ist dein Lieblingssneaker und warum? Und du hattest, also ich meine, du hast ja so viele Sneaker schon gehabt,
deswegen ja, ist es also interessant, mal zu wissen. Ich würde sagen, von denen, die ich noch in meinem Besitz habe, ist es der Tom Sachs, ganz klar. Marcia 2.0. Weil es einfach einer der wenigen Schuhe ist, die ich so herausstechen, weil es halt einfach wirklich ein eigener Schuh ist, der nie wieder, also weil es ist nicht ausgeschlachtet in 1000 Colorways, den gab es nur in dem Colorway, der war super limitiert, der ist ein geiles Silhouette, ein geiler Sommerschuh.
Ist das der Schuh, der den es auch als Schneeversion gab?
Nee. Den du meinst, was heißt eine Schneeversion? Achso, du meinst den Moonboot. Ja, aber ja. Das ist der, genau.
Das ist der nur ausgeschnitten?
Ja, sozusagen. Ich verstehe, aber der Moonboot kam erst später. Es gab den 1.0, den 2.0 und dann gab es den Moonboot. Und dann kam jetzt ja vor kurzem der erste General-Purpose-Schuh raus. Der Alltagsschuh, den ich auch habe. Aber der Marcia 2.0 ist wirklich für mich einfach der beste und coolste Sneaker. Und der 1er Jordan 1 High Fragment, der blaue. Weil der einfach qualitativ der beste Schuh ist, den ich je hatte.
Cool.
Ja.
Mega.
So sieht's aus. Und deiner?
Ich habe auf die Frage gewartet, deswegen habe ich gewartet. Also muss ich den haben oder muss ich den nicht haben? Der schönste Schuh, der schönste Sneaker aller Zeiten für mich ist der 1er Jordan Chicago von 1985.
Ja, naja, kannst du jetzt den Glück probieren beim Restock.
Ist für mich nicht das Gleiche.
Ja, aber
du weißt, was ich meine.
Ja, ja, voll.
Genau, das ist der, und von meinem Besitz, also von meinem Besitz, ist es, den zeige ich dir gleich mal auf dem Handy, ist es ein Babestar in den Colorway Dunkelgrün Beige von 2001.
Oh, den sehr alt. Gleich.
Sehr alt. Original diesmal auch.
Sehr gut.
ist ein sehr, sehr schöner Schuh. Ich trage den super gerne. Ich schicke den auch zu Wishu in Berlin. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
Ja, ja.
Die machen den auch, bringen den auch mal auf Vordermann. Mhm. Kann ich auch empfehlen. Mega cooler Dienstleister. Und das sind so meine beiden Lieblingsschuhe. Cool. Weil ich bin halt einfach auch so ein 80er, 90er Fan. Ich liebe die Kultur von damals. Also diese Filmindustrie, dieser Style von damals mag ich halt auch sehr. Und da ordne ich den Chicago 1er Jordan einfach ein. Auch, ja, ne? auch weil es den damals für $49 gab. So.
Ja.
Ja,
cool. Genau.
Nee, cool. Ja, also das war's auf jeden Fall schon mit unserer Folge. Ich hoffe, es hat dir gefallen.
Mega. Ein super entspannter Talk auf jeden Fall. Also jetzt doch schon, ich sehe es schon hier gerade nicht über eine Stunde.
Ja,
stabil.
Eine Stunde schon. Wenn ich dich fragen würde,
ja,
ob wir das Ganze irgendwann mal wieder nochmal machen, was würdest du antworten?
Nein.
Nein.
Nee, doch, klar. Hätte ich ja gerade schon gesagt. Das ist so ein wir können ja mal in 3 Jahren nochmal einen Podcast aufnehmen und uns die Folge nochmal anhören und gucken, was sich seitdem alles verändert hat.
Ja, safe. Mal sehen, ob ich die Military Boots immer noch anhabe oder
nicht. Ich gehe mal stark davon aus, so wie positiv du darüber geredet hast, dann bist du voll in Love.
Voll, ja. Ich mag die Qualität. Made in Portugal finde ich sogar noch krasser als Made in Italy. Aha. Aber naja.
Für die aber Leute, ganz kurz, wenn der bei Reno stehen würde, würde den keine Sau, würde sich keine Sau für den interessieren.
Es gab ein Interview von Kanye West bei David Letterman, da hatte den an. Da habe ich den gesehen und das war so, ich will den.
Ja.
Punkt. Genau den, keinen anderen. Keinen anderen Military Boots, sondern nur den von Season 3.
Ja.
Und sehr gut. Ich habe den dann irgendwann bekommen. Für all die Leute, die den Podcast noch nicht kennen, auf Instagram, folgt mir da gerne. Ich heiße genau wie dieser Podcast hier, Wandschrank Vibes, und natürlich auch Willi folgen. Sein Name ist einfach W-I-L-L-Y und ich frage mich bis heute, wie er es geschafft hat, sich so zu nennen.
Tja. Nee, na, ganz einfach. Es war halt eine Zeit, wo ich halt, da gab es halt noch, da war es noch relativ easy irgendwie anzufragen zumindest, weil man hier und da einen Kontakt hatte und ein Kumpel von mir hatte gefragt, hey, wie sieht's aus? Ich will meinen Namen ändern lassen. Hast du auch einen neuen Namenswunsch und so? Und dann habe ich gesagt, ja, ich würde gerne einfach Willi heißen. Und wusste aber, dass es den Account schon gibt. Der war halt aber einfach tot. Also wurde nichts gemacht. Und dann hat er das halt angefragt und einen Tag später hieß ich Willi.
Cool.
That's the story.
Da gibt's auch noch einen anderen Content Creator, der heißt Felix.
Ja, genau. Das auch so? Bei dem, das war witzigerweise in dem gleichen. Also der hat mit mir zusammen seinen Namen gewechselt.
Ah, okay, cool.
Ja, genau. Und dann gibt es ja noch den Christopher, den Deadstock, Sneakerblog.
Ja, den kenn ich auch.
Und der Christopher hat ja auch seinen Namen, Christopher. Und das war auch in der, wir waren so eine Gang, haben uns so die Namen geändert.
Aber es gibt nichtsdestotrotz, gibt es glaube ich keinen schlechteren Kundensupport als den von Instagram.
Kann ich nicht sagen, weil bin ich noch nie in Berührung gekommen mit.
Du kannst den Mails schreiben, die antworten
einfach. Ja, ja, es ist halt, da bin ich halt privilegiert und kenne halt ein, zwei Leute und dann ist es halt für mich natürlich viel einfacher, aber ich kann es schon relaten auf jeden Fall. Einfach ist es, glaube ich, nicht. Ja.
Genau.
Schönes Schlusswort.
Auf jeden Fall. Und in dem Sinne, meine lieben Freunde, Willi und ich sind draußen. Und wie gesagt, folgt mir auf Instagram. Sehr aktiv, im Gegensatz zu mir. Aber immer schön.
Dafür machst du viele Podcast-Folgen, ist auch gut.
Ja, auf jeden Fall.
So, mach ich zum Beispiel nicht.
Ja, in dem Sinne, meine lieben Freunde, bis nächste Woche. Wir hören uns und wir beide sind draußen. Peace out. Ciao.
Ciao.